Witz und so.
Dem herzlichen wunderschönen guten Abend, euer Alphenblock.de, Alex Olmer.
Guten Abend.
Bastian Schlingewolf.
Schönen guten Tag.
Guten Abend miteinander. Wir sprechen ein bisschen über die Wiesn, das Oktoberfest. Okay. Weil nämlich, es gibt wie heißt die Sendung? So Bayerische Rundfunk, 1000 Meisterwerke, kennst du das?
Ja.
Das ist immer so ein Jesusbild. Und dann wird eine Viertelstunde lang erklärt, was auf diesem Bild zu sehen ist. Also hier sehen wir irgendwie Maria und Jesus und bla, und dann wird so ein Zoom auf irgendwie Zeug, und wir müssen uns mal dieses Foto anschauen. Tim war auf Europareise.
Stichwort Jesusbild, ja. Letzter Abend mal jetzt.
Nie vergessen, das Jesus-Phone ist da.
Ja, also. Ja genau.
Naja, und wir haben dieses Foto, wo Tim auf der Wiesn steht. Wir haben ein bisschen erstmal gerätselt, wer sind die anderen Leute, die da rumhängen. Also er hier scheint der Wiesn-Chef zu sein. Das ist irgend so ein CSU-Typ, der jetzt Wiesn-Chef ist. Ein bisschen unklar, was genau die Aufgabe des Wiesn-Chefs ist.
Das ist doch bei den meisten Chefs unklar, was so genau die Aufgabe ist.
So schön erklärt.
Repräsenten wahrscheinlich.
Naja, also es gab ja so ein paar Ungereimtheiten, weil ein paar von den Wirten beim Betrügen erwischt worden sind, dann mussten die so ein bisschen alibimäßig rausgeschmissen werden, und die Frau von dem Wirt durfte dann übernehmen.
Weswegen? Was war die Schummelei?
Ich glaube Steuern oder irgend sowas
Unwichtiges. Okay, ja, wie immer halt. Ja, ja. Wie immer.
Und ein anderes Zelt, da hat der Wirt hat, glaube ich, irgendwelche Immobiliengeschäfte extrem unschön
sicher
verdingselt, und haben sie gesagt, ach, komm doch erstmal nicht vorbei. Und ich weiß, vielleicht ist das Aufgabe vom Wiesn-Chef, das war, und halt irgendwie Promis begrüßen und so. Der Herr daneben ist der Herr Käfer vom Feinkostkäfer, und das ist auch im Käferzelt. Und das hier drüben ist die Frau vom Herrn Käfer. Ich glaube, Michael und Clarissa Käfer heißen die beiden.
Die ist wichtig, dass sie da ist, dass sie einfach nahtlos übernehmen kann, wenn er wieder hochgenommen wird.
Was hat er für ein Problem?
Ja, noch nichts, aber das weiß man. Das wusste man vorher bei den anderen
auch
nicht.
Ja, deswegen. Okay, verstehe. Und da steht also Tim Cook irgendwie auf dem Balkon vom Käferzelt, und die haben hier alle jeweils einen Maskrug in der Hand. Man sieht schon, alle sehr unterschiedlich schlecht eingeschenkt. Gerade der Wiesn-Chef, der hat den schlechtesten.
Der hat wahrscheinlich den Schnitt bestellt, das ist völlig fein. Der ist der Sparfuchs.
Unsicher, ob der da irgendwas bestellt hat oder ob man ihm einfach irgendwas in die Hand gedrückt hat.
Wer weiß.
Da trink mal. Dann,
da halt mal für das Foto besser irgendwie.
Ich weiß nicht.
Trinkt, er trinkt dann schon, glaube ich, aber für das Foto musst du, glaube ich.
Der Paulaner-Chef so.
ja, genau. Dreh mal das Paulaner-Zeichen nach vorne.
Naja, und dann haben sie mit Tim eben auch dieses Bier in die Hand gedrückt. Man sieht ja, die gucken alle an dieser Kamera, von der wir das Bild jetzt sehen, gucken die ja vorbei. Mhm. Ja, die gucken ja woanders hin. Und das Bild, wo sie eigentlich reingucken, das kennen wir gar nicht. Also wir haben noch nicht das Foto gesehen, wo eigentlich die da alle hinschauen. Mhm. Es gibt ein Agenturfoto, das kann ich jetzt nicht zeigen, aber das kommt aus der richtigen Richtung. Aber das ist auch 1-2 Minuten später aufgenommen, weil da hat Tim schon ordentlich zugelangt und ungefähr so einen Zentimeter von dem Bier runtergetrunken.
Ja, süffig, gell? Es geht runter wie Öl.
Naja, da hinten stehen noch mehr Leute, auch ein bisschen unklar, wer das ist. Ich habe dann auch auf Instagram gesucht, und auf Instagram hängen auch so Selfies mit Tim drauf, wo er auch nicht richtig glücklich guckt. Also ich weiß nicht, ob Tim jetzt die größte Wiesnkanone ist.
Naja,
aber wie, also wie,
ich weiß nicht, warum man, also ich weiß, warum er in München war. Also aber warum er sich dann auf die Wiesn hat breitschlagen lassen, das klingt so gar nicht nach seinem Metier irgendwie so. Und ich weiß nicht, ob er da glücklich wurde. Aber Apple-Mitarbeiter, viele mittlerweile in München, sehr, sehr viele, sammeln sich da an. Und deswegen, es macht durchaus Sinn, dass er dort mal vorbeischaut. Aber, und er hat ja, glaube ich, auch sonst irgendwie solche PR-Termine mit Münchner App-Entwicklern wahrgenommen.
Er war bei Algorithm, beim Karim, und hat sich mal DJ angeschaut. Er war bei Apple München beziehungsweise und oder hier diese zugekauften Intel-Engineers und die Power-Management-Engineers, die da irgendwo sitzen, und hat da ein paar Fotos gemacht. Er hat noch mehr Stationen dort abtelefoniert und hat da rumgeschaut. Wir schauen mal hier, was es zu essen gab. Das ist dieses angesprochene Brotzeitbrettel, was er da bekommen hat. Da ist er Oberarzt da drauf und irgendwie Salat und irgendwelche Würst und Sachen. Sieht man auf dem anderen Foto auch besser, aber das ist irgendwie DPA, das will ich hier nicht zeigen, das geht nicht. Und ein Lebkuchenherz, was ich nicht lesen kann. Kannst du es lesen? Also ich bin nicht ganz sicher, was da drauf steht.
Es ist am Schluss ein G, wahrscheinlich so Cyborg oder so.
Saugurt oder Org hinten könnte sein oder
Urgburg, Sauburg.
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 Das ist doch hier. Oh. Sui-Org. Unklar. Und ein Batman-Zeichen in Rot dahinter. Ist ein bisschen unklar. So, auf dem Foto sehen wir noch mehr Sachen. Da hinten ist schon angedeutet die Tannenbäume, weil bald ist Weihnachten. Da hinten sehen wir die Bavaria und ein Karussell und den weltberühmten Kotzhügel, wo Leute, die es nicht mehr auf den Beinen hält, hingehen und sich an beiden Enden entleeren können.
Und nicht zu vergessen, der Geldautomat.
So, und das zentrale Element auf der Wiesn ist ja Bargeld. Weißt du, Bargeld ja, lacht, ja. Cash zählt hier,
ja.
Nix
ja, ja.
Apple Pay.
Ja.
Deswegen ist die ganze Wiesn überdeckt mit Geldautomaten. Und da steht auch EC. Ja, original EC-Logo und drunter Girocard, aber es ist halt einfach EC. So. Und da war der Tim also. Und ich kann dazu beitragen zu EC und Bargeld und Dings auf der Wiesn. Wir waren am Mittwoch auf der Wiesn und dann die einzige Möglichkeit, einen Tisch zu reservieren, ist, wenn du auch Gutscheine kaufst, also Essensmarken für Bier und Händel. Hm. Und zufällig war irgendwie am zwei Tage vorher war da noch so ein Restkontingent irgendwo übrig und einen Tisch für 8 Leute bestellt. Und dann muss man also, wenn man während der Wiesn sowas noch bekommt, muss man auf der Wiesn hingehen und das dort bezahlen. Steht in der E-Mail drin, du kommst bitte zum Büro vom Zelt und bringst das entweder in Bar mit oder EC-Karte. EC-Karte, ja? Also ich habe keine 300 Euro in Bar. Ja, also so viel
Bargeld, einfach Quatsch.
So viel Bargeld habe ich nicht. Also habe ich halt gesagt, okay, EC-Karte nehme ich mir extra mit und stelle mich da an. Und irgendwie um 11 Uhr ist die Reservierung losgegangen und dann war da noch niemand im Büro. Die fangen dann auch erst um 11 Uhr an, dort sich hinzustellen. War so ein Security-Typ am Eingang, damit da niemand mit dem Geld davonläuft. Angestellt, jeweils nur eine Person eintreten, damit du nicht mit dem ganzen Bargeld dort wegläufst.
Selbstverständlich. Sicherheit.
Die haben natürlich auch in dem Büro einen Geldschrank stehen, der halt so groß ist wie ein Riesenkühlschrank.
Natürlich.
Ja, also wirklich so maximal großer Safe für Bargeld, weil da geht den ganzen Tag nur Bargeld rein und raus. Und die Kellnerinnen, die holen solche riesigen Bargeldschubladen da raus aus diesem Büro. Die sind jeweils so groß wie so ein Handgepäckkoffer voll mit Geld.
Ja, okay.
Also morgens wahrscheinlich leer und am Abend voll mit Geld.
Mhm.
So. Und dann sage ich hier ist meine Reservierung, dann druckt sie die Rechnung und sagt bitte 290 Euro oder sowas. Mhm. Dann sage ich hier EC-Karte. Sagt sie, nimmt sie meine Karte und nimmt ihr Gerät und schaut so auf das Gerät. Keine Ahnung, drückt drauf rum, pieps, Fehler, Error, bla,
ja.
Pieps. Und es funktioniert nicht. Und so, okay, wir haben noch ein bisschen Zeit, ich stelle mich da einfach hin und warte. Ja. Sie wird schon sagen, wenn sie ein Problem hat.
Ja.
Sie sagt aber nichts, sie wartet einfach nur. Und ich sehe dann, dass sie das an dem Gerät auf der Rückseite guckt. Was ist da los? Irgendwie so Sparkasse, so ein ganz altes Terminal hat sie da, so Sparkassenterminal. Schaltet sie es aus und startet es neu. Das dauert ohne Übertreibung 2 bis 3 Minuten, bis das neu
okay.
bootet. Ja, dann siehst du so initialisiere Kartenleser, initialisiere bla, irgendwas dauert sehr lange. Was ist denn los? Es hat keinen Strom. Ja, aber es läuft doch. Das hat jemand über Nacht nicht geladen. Ja, aber es läuft doch. Ja, aber er sagt, Akkustand ist niedrig.
Aha.
So, ja gut, dann was machen wir da? Ja, jetzt versuchen wir es einfach nochmal. Okay, gut. Bootet fertig. Will den Betrag eingeben, 292 Euro. Oh, Akkustand ist zu niedrig, sagt das Ding. Ja gut, dann stecken wir es halt vielleicht nochmal in die Halterung rein. Die Halterung ist so ein Cradle-Ding, so wie ein Palm Pilot. Da steckt man das EC-Gerät drauf und dann hätte man das noch reindrücken müssen, damit das Kontakt hat.
Ja.
Und das hat niemand gemacht am Vorabend, deswegen war das nicht geladen. Ja. Gut, dann stecken wir es halt rein und warten kurz, oder? Nur dauert ein bisschen. Kommt nicht mehr hoch. Zieht es wieder raus, Betrag eingeben, oh, Akku zu niedrig, geht nicht.
Oder in dem Cradle kann man es nicht bedienen?
Nee, weil der Kartenslot, der zeigt nach unten in die Cradle-Raum.
Oh no.
Oh Gott.
Okay.
Dann ruft sie irgendwo an, so beim Hausmeister oder so, haben wir Kontaktreiniger, damit das vielleicht wieder Kontakt bekommt. Dann sage ich, aber jetzt zeigt er nicht an, ob der lädt. Ja doch, doch, der leuchtet, wenn er drin steckt. Dann sage ich, vielleicht schauen Sie mal, ob das Netzgerät, das Netzteil von dem Cradle-Ding auch wirklich Strom hat. Und dann wird sie böse.
Zu viele Tipps. Timo, zu viele Tipps.
Das sagen Sie jetzt nur, weil ich eine Frau bin. Nein, nein, ich würde auch sagen, wenn da Bill Gates sitzt, ob das Ding steckt, weil es ist immer das Dümmste, dass das Netzteil nicht steckt.
Ja. Oh Gott.
Dann sagt sie, ja, nee, das wird hier nichts mehr, ich brauche das bitte in bar jetzt. So, ich habe nichts in bar. Da draußen steht ein Geldautomat für 10 Euro Gebühr. So, okay. Wollen Sie vielleicht das nochmal kurz drin stecken lassen und schauen, ob das dann irgendwie, oder soll ich es ihm überweisen? Ja, aber das kommt ja nicht an. Wenn ich das jetzt überweise. Aber das kommt ja erst morgen an. Okay, gehe ich raus, gehe zum Geldautomaten, hol die 300 Euro, gehe wieder rein. Der Security hat sich mein Gesicht genau nicht gemerkt und will mich nochmal anstehen lassen, weil, verstehen Sie?
Ach Gott.
Dann gebe ich ihr die 300 Euro. In der Zwischenzeit ist der Hausmeister-Typ gekommen und will dieses EC-Gerät reparieren. Weißt du, wo er schaut?
Netzteil.
Ob das Netzteil steckt.
Natürlich. Und?
Ja, ist gesteckt, war halt, das hätte man halt länger stecken lassen müssen. Das hätte dann schon geladen. Aber der Gag ist also, in diesem 1,5 Quadratmeter Büro von diesem Zelt, wo man nur mit Bar oder EC zahlen kann, haben sie genau ein Terminal. Für das ganze Zelt haben sie ein Terminal.
Das ist einfach saudumm.
Und der ist das wahre Terminal, das steht draußen und hat eine Flagge mit einem EC- und Girocard-Zeichen.
Ach, krass.
Und
ich frage mich ja nur, wie wohl diese Wiesenwirte es geschafft haben zu betrügen. Also da ist ja immer offensichtlich ein Paper Trail. Also da ist immer ganz klar, wer wie viel Geld hat, weil das ist ja, ne, digitale Buchungen.
Ja.
Da siehst du es, nur Cash.
Wir erinnern uns hier so Bierpipelines in die Zelte, damit schnell genug Bier an.
Ja, ja, das genau, war immer, genau.
In Wirklichkeit sind da so Geldpipelines, wo dann, ich stelle jetzt mal hier diesen Wäschekorb mit Geld, stelle ich mir kurz in den Schrank. Oh, plötzlich ist der halb leer. Ich weiß auch nicht, wo das Geld hingekommen ist.
Naja. Und das war irgendwie alles nicht so besonders. Aber ich habe dort ein Songbuch mitgenommen mit den Wiesn-Hits, gesponsert von Alexa. Ja, also die hatten eine Amazon-Wiesen und da haben sie so ein Buch gedruckt mit den Wiesn-Hits, die du von Alexa rauslassen kannst.
Oh je.
Ja, das war alles. Aber es war dann irgendwie ganz nett und wissen sie. Und das mit diesen Gutscheinen und diesen Marken und wissen Sie,
Bargeld
und EC-Karten. Das Beste war ja noch, ich bin da insgesamt wahrscheinlich 40 Minuten drin gestanden, ja, bei dieser ganzen Nummer. Ja?
Der Wahnsinn.
Und okay. Dann hat sie ja selber auch versucht zu troubleshooten und wollte irgendwo Hilfe herkriegen für dieses Gerät. Dann nimmt sie so einen Ordner aus dem Regal, steht drauf Operations.
Der Wahnsinn.
Ja, und dann schaut sie da so verschiedene Heftel drin von der Bank und von der Telekom. Und dann schaut sie so einen Brief durch, weil ich weiß nicht, was sie dort wollte. Vielleicht die PIN von dem Gerät, aber das war, das, was sie dort nachgeschaut hat, war halt der Brief mit den Zugangsdaten vom Telekom DSL.
Ach Gott.
Ja. Du kannst ja versuchen, ob das Terminal irgendwie PPPoE spricht.
Wetten, es tut's?
Wahrscheinlich schon.
Und ISDN, ein Wahl kann's auch.
Naja, und das war alles nix und bei der Bank hat sie auch nicht angerufen und dann hat sie irgendwann, jemanden dran gehabt von irgendwo, ich weiß nicht genau, ob Sparkasse oder eine andere Hotline,
ja.
Da war sie dann dran, nachdem ich vom Geldautomaten zurückgekommen bin und dann hat sie mit denen diskutiert, dass sie jetzt bitte schön schnell ein Austauschgerät braucht und ob man das nicht in der nächsten Sparkassenfiliale abholen kann. Hat er gesagt, nein, hat sie gesagt, aber morgen ist Feiertag, ja.
Oh Gott, das ist wirklich so schrecklich. Und jetzt stell dir mal vor, man hätte einfach sowas wie so ein Sum-Up oder iSettle-Ding, wo man einfach sagt, die kosten nichts, da haben wir 3 Stück in der Schublade liegen.
Das wäre was gewesen.
Das ist einfach so furchtbar,
Und du kannst es ja, eigentlich kannst du es ja immer noch rauszögern, das Gerät einfach nicht rausholen, weil weißt du, Kreditkarten gehören, bla 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 und so weiter. Aber wenn es halt hart auf hart kommt, dass du dann halt irgendwie den Kunden, ich meine, du könntest ja auch einfach gehen wahrscheinlich, oder? Du hättest wahrscheinlich auch gehen können und sagen, ich nehme es nicht halt jetzt irgendwie. Ja, aber die hätten wahrscheinlich auch kein Problem, diesen Tisch zu vergeben.
Ganz also. Klar,
das, ja, das ist das Problem. Das ist, genau, das ist eine Position der Stärke heraus.
Weil du kannst das, ja auch nicht, du könntest natürlich dann argumentieren so, ja, ich kann, ihr lasst mich nicht bezahlen, ich setze mich jetzt an den Tisch und bezahle bei der Bedienung, dann werden die sagen, na, 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 Burschi, weißt was? Du gehst jetzt einfach da raus, entweder du bezahlst die 300 Euro oder du schaust draußen, wie es im Biergarten ausschaut. Aus Shift, das ist jetzt aber dein Problem. Und naja, dann hast du halt keine Reservierung mehr, weil die sind jetzt dann nicht drauf angewiesen.
Ja, das war also alles irgendwie ein bisschen schwierig und so, weißt du, von Gastfreundschaft. Und weißt du, wenn der Tim Cook daherkommt, der Tim Cook, der hat ja nicht einmal eine EC-Karte nicht.
Ja, wahrscheinlich. Nee. Der, nee. Nehmen Sie auch Apple Card. Was ist denn dieses Apple Card?
Ja, wissen Sie, verstehen Sie. Also der Tim war auf Europa-Tour und das war ganz lustig. Und ich glaube, es sind Wetten gelaufen. Wie lange kann ich über das Foto sprechen? 15 Minuten 36 ist die Antwort.
Sehr gut, sehr gut.
So, okay. Ansonsten seine Europa-Tour. Er war in Frankreich, Ubisoft. Er war beim Chips-Team. Chips. Er war bei Blinkist. Und
stimmt.
Er war bei hier Ubisoft, genau, habe ich schon gesagt, und in Apple Stores Kurfürstendamm und in Frankreich, in Paris. Und bei dem Ding in Italien, was hat er in Italien gemacht? Vergessen.
Ah ja, Hermes, Arm und Ohren hier angeschaut.
Natürlich.
Hier, Apple Firenze war er auch im Store. So, gut. Also, das war der Tim unterwegs. Man weiß immer nicht so genau, wieso er solche Sachen macht. Nicht? Also das
ja.
Vielleicht ist jetzt so Freizeit, weil die Dinger sind gelauncht, aber es kommt ja noch ein Event und dann.
Der wird da sicher schon Business-Termine gehabt haben, wo er mal so Business-Geschichten macht und dann, klar, lässt er dich halt ablichten so hier. Also gerade diese Store-Besuche machen natürlich so, das ist so Moral, ne? Also das kostet ihn halt irgendwie. Klar, kostet ein paar Stunden, aber der Besuch selber kostet halt 10 Minuten. Das ist für die Leute mega geil. Irgendwie hier, der Guru ist angekommen, mega cool, lass uns mal ein Foto machen. Und ich meine, hallo, das allein das Algorithm-Foto mit den DJ-Kopfhörern, das ist einfach Gold wert. Also ich meine, ja, das ist super down to earth alles.
Natürlich Beats.
Ja, klar. Natürlich.
Was haben sie denn da für schicke Ständer für die Geräte?
Keine Ahnung.
Die sehen ja ganz gut aus. Nicht schlecht. Naja, gut. Ansonsten Apple-technisch, es gibt so ein paar Sachen mit denen. Also ich habe gesehen, manche von den iPads, die schreien jetzt nach iOS 13 Updates. Auf meinem iPhone mit iOS 12 habe ich es immer noch nicht automatisch angeboten bekommen, aber so langsam geht's los.
Mhm.
Also ja, 13.1.2 haben sie jetzt mal auf ein eins von den iPads gepusht und sie haben in der 13.2 Beta haben sie Deep Fusion drin.
Deep Fusion kam jetzt endlich.
Also was macht das jetzt? Könntest du mir jetzt erklären?
Alex kann das alles erklären.
Ja, ich kann das prinzipiell erklären. Aber es ist halt relativ verwunderlich, das schicke ich gleich mal vorweg, dass die Keynote-Präsentation wirklich so vage gehalten haben, weil das hätte man durchaus besser machen können. Die Fusion kam jetzt dann doch relativ zeitnah, muss man sagen. Ich meine, dieses Event ist ja noch nicht super lang her. Und die neuen iPhones sind auch relativ frisch so. Und jetzt kommt die erste Beta-Version. Ich meine, ist Beta. Wann die 13.2 dann wirklich kommt, das steht wahrscheinlich sicherlich auf einem anderen Blatt nochmal. Das kann ja wirklich bis Herbst dann noch dauern. Apple hat ja so einige Releases da. iOS-technisch rauskullern im Moment. Die Fusion ist Kameratechnik, die man erstmal nicht sieht. Also es gibt keinen Schalter für die Fusion. Die Fusion ist einfach, wird einfach verwendet, wenn die Kamera meint, sie bräuchte das jetzt. Und die Fusion ist eine Variante von Smart HDR, die in gewissen Lichtverhältnissen greift. Und zwar operiert die zwischen dem Nachtmodus und dem ganz hellen Tagesmodus in so einer Phase, wo es so semi-schummrig, so dunkel ist, wenn du irgendwie bei dir zu Hause auf der Couch sitzt und du hast so, weißt du, frühabendliche Stimmung oder so weiter, du bist in der Kneipe. Das sind alles so Situation, da greift das, weil wenn es hell ist, wenn es Sonne ist, du bist im Park und so weiter, dann brauchst du keine zusätzliche Schärfe in den Bildern. Da ist einfach dann Smart HDR an und alles gut. Und wenn es halt sehr dunkel ist, sehr sehr dunkel ist, dann wird dir halt der Night Mode vorgeschlagen und auch da greift dann diese Deep Fusion Technik, die interessante Sachen macht, nicht ein. Was ich mit dem, ja?
Also hier ist zum Beispiel so ein Demo-Foto, was man sich mal genauer anschauen kann. Das ist eben so ein bisschen schummrig. Und das ist ja mit Deep Fusion, siehst du halt ein bisschen Struktur mehr in der Haut und ohne halt nicht. Da würde das normalerweise im Rauschen und dann im Denoiser von der Kamera eben verloren gehen. Und hier ist also Deep Fusion off und du siehst hier dieses typische Kamera hat es versucht, aber da waren halt keine, da war halt kein Licht mehr. Und mit Deep Fusion siehst du halt an der Stelle ein bisschen mehr Struktur in der Haut gerade. Und wenn du dir halt das Target hier anschaust, das ist halt hier auch nicht wirklich sauber, aber mit dem normalen gerechneten, mit dem Denoising ist das Target ein bisschen sauberer. Aber hin oder her, es macht halt ein bisschen mehr Detail und Struktur, wo man das halt vielleicht ansonsten nicht gesehen hätte.
Ja, ein bisschen mehr schärfer. Also es nimmt halt genau diese Komponente raus, dass du dieses Noise Reduction, was halt bei diesen schummrigen Fotos halt sofort sichtbar ist, was halt so alles so ein bisschen glatter macht und so ein bisschen drüber bügelt, versucht es dagegen zu wirken. Und es macht schon Sinn, dass du es nicht extra einschalten musst, dass es halt in diesem Spielraum irgendwo greift. Lässt sich halt durchaus schwierig damit testen, so. Also du musst die richtigen Lichtverhältnisse haben, es geht prinzipiell auf alle Objekte, also es ist jetzt nicht nur irgendwie hier Pullover oder sowas oder irgendwie bärtigen Männer, wo du den Bart besser siehst oder so, sondern es greift prinzipiell überall, aber es gibt natürlich Situationen und Lichtverhältnisse, da siehst du es deutlicher als andere. Und ich hab's ausprobiert, es ist schon echt schwierig auszuprobieren und dann musst du es nebeneinander stellen, die Fotos, und dann mal gucken, was dir besser gefällt. Und es ändert durchaus auch so die Hauttöne und so weiter und auch nicht immer so, in meinen Tests zumindest, zum Besseren. Also wenn ich so zwei Fotos von mir nebeneinander gestellt habe und gehe mal so 2 Meter zurück, sodass du nicht diese zusätzliche Schärfe siehst, so dann bin ich oft irgendwie, dann habe ich oft tendiert, das mit Deep Fusion sieht ein bisschen blasser, sieht ein bisschen viel, viel natürlicher aus, als das vielleicht, was dann nur mit hat, ja, wo du diesen Smart HDR-Effekt siehst, so das ist ein bisschen alles so ein bisschen glatt gebügelt und ein bisschen hübscher im Gesicht.
Da haben wir einen bärtigen Herrn. Na, die sind ja nicht so schwer zu finden, aber
dieses Oberteil, was ist denn da los?
Nee, das ist, glaube ich, relativ bewusst angezogen.
Ja, aber schon, das muss ja irgendwer trotzdem produziert haben, irgendwer muss entschieden haben, wir machen dieses Muster, und irgendwer muss gesagt haben, wir kaufen das. Also und wenn es nur für diesen Test gekauft wurde, okay, dann ist es wahrscheinlich halt einfach irgendwer Stoffabfälle zusammengenäht, aber vielleicht hat das einfach jemand so im Schrank gehabt, und das ist die Frage, das ist der einzige Punkt, der wirklich Fragen aufwirft.
Sein Bart ist in der Deep Fusion rechts sehr viel deutlicher. Wenn du hier auf die Haut schaust, siehst du halt mehr Falten und mehr Details in den Augenbrauen und sowas, und in den Wimpern siehst du halt hier, die du halt hier gar nicht mehr siehst. Und,
aber es wird grünlicher, das Foto. Ne? Das andere ist so ein bisschen Rosé-Hautton.
Ja, sein Bettvorleger, den er sich angezogen hat, der hat halt auch mehr Struktur, mehr Detail. Ohne dass es halt so künstlich wirkt, wie wenn du jetzt auf die linke Seite einfach einen Schärfungsfilter draufgelegt hättest. Ja. Also das macht schon was. Das ist alles nicht so verkehrt. Es ist vermutlich so ein bisschen gelogen, aber haben wir uns neulich drauf geeinigt, dass die Kamera gar nicht die Wirklichkeit abbilden kann und deswegen zwangsläufig immer lügt.
Ja.
Und dann ist das vielleicht gar nicht so doof. Ist halt dann spannend, wann die anspringt. Es gibt so ein, zwei Einschränkungen, dass sie halt entweder Deep Fusion macht oder hier mehr außenrum einfangen und solche Späße.
Ja, also wenn du diese Option in der Einstellung wählst, dass auch der Bildschirminhalt außerhalb des Bilderrahmens eingefangen wird, dann geht Deep Fusion auf keinen Fall. Also die vertragen sich irgendwie nicht, die Modi miteinander, weil irgendwie das wahrscheinlich das Ultraweitwinkel dazu hinzugezogen wird. Und das ist ja eh, das Ultraweitwinkel ist im Gegensatz zum Tele und auch zum normalen Weitwinkel so das schwächste Objektiv in vielen Punkten. Und das scheint damit zusammenzuhängen. Also du kannst es so ein bisschen ertricksen, dass du sagst, du willst auf jeden Fall Deep Fusion sehen beziehungsweise nicht sehen. Das Nicht-Sehen ist zu ertricksen, weil du kannst einfach sagen, irgendwie mach mal, dass er auch die Bildinhalte außerhalb des Rahmens erfasst. Und dann geht nämlich Deep Fusion auf keinen Fall. Deswegen kannst du da sicher sein, okay, in diesem Bild ist kein Deep Fusion drin. Und jetzt habe ich schon so oft Deep Fusion gesagt, aber das es ist recht komplex zu erklären. Und ich muss echt sagen, die 13.2, beziehungsweise auch die 13er-Version mit den neuen iPhones, die ist da sehr unklar noch. Also wann was an ist, ist vielleicht auch so ein Problem von Leuten wie uns, die dann irgendwie versuchen, das nachzuvollziehen. Der normale Nutzer, der macht ja einfach ein Foto. So, und das Foto sieht dann entweder gut aus oder schlecht aus, aber es kommt schon, es reicht schon in so einen Bereich rein, wenn du diese Option nämlich in den Einstellungen anschaltest, dass diese Bildinhalte außerhalb des Rahmens erfasst werden. Die musst du ja manuell einschalten. Und es ist natürlich nett, die einzuschalten, weil da kannst du eventuell so ein Bild gerade ziehen, was wo du irgendwie abgeschnitten hast und so weiter. Aber dann geht halt diese neue Deep Fusion-Geschichte nicht mehr. Deswegen, da muss sich Apple irgendwie noch was einfallen lassen. Das ist noch zu viel, zu unklar. Und du musst immer diese Kameraeinstellung von den iOS-Einstellungen, von den generellen, das sind 15 Klicks oder so, bis du da irgendwie mal da bist. Also das ist noch irgendwie ein bisschen suboptimal. Der normale Nutzer wird sicherlich Fotos machen, aber wie gesagt, wenn er diese Einstellung zum Beispiel mal umgelegt hat, im Moment ist es so, dass dann auf keinen Fall Deep Fusion angewendet wird. Deswegen, also das ist, das müssen sie nochmal anfassen. Also sie müssen anfassen, wie sie es verständlich machen, wann was angewendet wird oder ob du jetzt, oder was die Vorteile von so einer Einstellung sind. Weil du kannst diesen Schalter einfach umlegen, sagst hier, mehr Bildinhalt erfassen, super cool, eigentlich super cool, aber schaltest dir anderes Zeug damit aus und das ist sicherlich dann nicht so cool.
Ja, also das werden wir sehen, was jetzt Google irgendwie nächste Woche irgendwann ankündigt fürs Pixel 4, was da genau drin ist, weil von Anzahl der Linsen und Kram ist es ja relativ bekannt, glaube ich,
ja, dass das ja, ja. vergleichbar also, sein. So hart, so offensichtlich sichtbare Hardware weißt du einfach.
Also das, ja, muss man sehen, was da passiert, aber ich habe dieses Telefon irgendwo beim seriösen Händler bestellt und der seriöse Händler hatte auf dem Shop draufstehen, Lieferzeit 1 bis 2 Wochen. Da habe ich mir gedacht, das ist komisch, weil Apple selber hat eine viel längere Lieferzeit und die Dinger sind jetzt dann doch ausverkauft.
Der hat die alle aufgekauft.
Nee, und dann hat der, wenn du jetzt auf den Lieferstatus schaust, ist so eine explodierte Seite, so HTML kaputt. Aber da steht drauf, diese iPhones, die sind ganz schön ausverkauft, das dauert dann schon eher 2 bis 3 bis 4 Wochen. Ja, also ab dem Zeitpunkt auch, wo sie ihren ganzen Rufnummern, Portierungskram und Zeug erstmal angelegt haben, also das kann man noch drauf addieren. Also einen Monat vielleicht oder auch nicht.
Ja, mal gucken, vielleicht kriegst du
ja
dieses Jahr noch.
Ja, mal sehen, Weihnachten ist ja dann, das ist auch schön, dann legt was unterm Baum und dann
denkt, dann schon Deep Fusion ohne die Beta.
Ja, der Baum, die ganzen Tannennadeln, sehr gut. Und
genau.
Ja.
Sonst ich meine, sie machen wilde Geschichten einfach. Ich meine, den Nachtmodus habe ich jetzt auch noch mal länger ausprobiert. Das ist schon relativ beeindruckend. Es macht schon viel Spaß, weil, also ich meine, Basti, du hast ja schon Nachtmodus, Nightside seit vielen Monaten. Seit einem Jahr hast du den schon.
Ja, so.
Ne? Oder der kam doch dann mit der Beta relativ schnell.
Ja.
Es ist schön, ihn auch zu haben auf iPhone-Seite, muss ich sagen. Ja, wirklich. Ich. Also das macht halt wie das Ultraweitwinkel halt Fotos, die du halt vorher nicht machen konntest.
Ja.
Und es macht schon relativ viel Freude, damit rumzuspielen. Also ich habe noch nicht so weit. Das Lustige ist ja wirklich diese Erkennung, ob du das Telefon in der Hand hältst oder auf dem Stativ hast. Dann kannst du ja so ein bisschen, dann kannst du auch wirklich sehr, sehr lange Belichtungszeiten und so weiter einstellen. Die Kamera hat ja nicht so wirklich Profi-Einstellungen, aber wenn es auf dem Stativ steht, dann hast du halt von Haus aus eine sehr lange Belichtungszeit. Und aber selbst so aus der Hand geschossen und so weiter, da relativ tolle Aufnahmen entstehen, da wo du dir denkst, irgendwie so, eigentlich würde ich jetzt auch gerne jemandem zeigen, wie es so hier aussieht gerade. Weil ich habe gestern irgendwie Fotos der Kinder irgendwie beim Videospielen gemacht und dann gepostet zur Family. Und es sind so normale Fotos, weißt du, wo sie mit so einem Controller vor einem hellen Fernseher sitzen. Und die Fotos sehen so normal aus. Und ich dachte mir so, hey, die Familie weiß überhaupt nicht, dass diese Fotos eigentlich unmöglich sind. Die kannst du nicht machen, ja? Das Zimmer ist dunkel, da läuft noch irgend so eine Hue Light irgendwas Farbe, dann halt so hellgreller Fernseher ins Gesicht der Kinder, Controller, die zurückleuchten, das war ein PlayStation-Controller. Das ist ein unmögliches Foto, das geht eigentlich nicht. Und es sah wirklich, wirklich normal aus. Mhm. So. Und das ist schon abgefahren, muss ich sagen.
Ja, also gerade dieses, du kriegst halt Fotos raus, die du sonst überhaupt nicht bekommen hättest, das ist schon irgendwie ein ganz gutes Argument. Die Sachen, die wir in Italien gesehen haben, sind wir halt draußen bei Kerzenschein am Tisch gesessen. Mhm. iPhone so, ja, schwarz.
Ja, ja, es ist schon
halt schwarz. Ja, ja.
Und das Pixel hat halt irgendwas geraten, aber das war trotzdem sehr nett.
Es war korrekt geraten.
Ja.
Ja.
Und
Meine, Nachtmodus ist, es ist ja, vielleicht wird er auch ein bisschen falsch verstanden. Also du brauchst schon eine gewisse, du musst schon Licht haben. Du musst irgendwoher Licht haben. Der funktioniert auch nicht so im komplett stuckfinsteren Raum. Aber irgendwo ist ja manchmal Licht so. Und es ist relativ spannend, damit rumzuspielen, was du rausholen kannst. Weil es macht, wie das Pixel, ja, also das ist schon oft gesagt worden, aber es macht es halt wirklich nicht tageshell. Es macht es halt irgendwie nur so, ja, so schummrig. Aber also in den Tests, die ich ja einfach so irgendwie mache, da entstehen halt irgendwie, wie schon eben gesagt, so Fotos, wo du nicht denkst, dass die irgendwas werden können eigentlich so. Und ich habe auch schon Fotos gemacht, so, also weißt du, schnell springende Kinder und so weiter, das ja, da kriegst du, also manchmal interessante Ergebnisse, da kriegst du vielleicht hin, dass irgendwie das Gesicht scharf ist, aber der Arm ist halt komplett so, weißt du, dreimal übers Bild gezogen, weil das Kind irgendwie den Arm hochgerissen hat und so weiter. Vielleicht ist das ja auch egal, weil du hast ja dann das Foto, was du machen wolltest, es macht keine Wunder, wollte ich damit sagen, aber es macht halt, ja, es schafft halt manchmal Aufnahmen, wo du denkst, es ist unmöglich, eine zu machen.
Also hier der Fotograf mit dem Deep Fusion-Bild eben, der hat normalerweise mehr so einen Denim-Style.
Ja, das
also
besser so.
Ja, okay. Sonst in 13.2, wie kaputt ist es? Geht's oder eher nicht?
Nö, relativ okay. Ich bin jetzt, also es ist ein bisschen deprimierend immer, weil ich war jetzt, glaube ich, eine Woche irgendwie ohne eine Beta, so wie auf dem normalen Release-Zyklus, obwohl der ja auch fragwürdig ist in diesem Fall. Und jetzt bin ich zurück auf der Beta mit allen Geräten. Ist okay. Ich bin mal gespannt, wie es weiter ist, weil wir haben ja relativ schnell jetzt hintereinander so ein paar Updates rausgeschoben. Das ist prinzipiell ja was Gutes, dass da was passiert. Man muss halt immer sich vorstellen, sind halt Millionen und hunderte Millionen von Leuten, die halt dieses Update angeboten bekommen. Und ich sehe es ja in der eigenen Familie, ja. Also irgendwie die Kids mit jeweils einem iPad, da steht halt jetzt auch seit Tagen, weil ich mich nicht drum kümmern konnte, zeitlich steht so, ein Update wird irgendwie heute Nacht installiert oder ein Update ist fehlgeschlagen, weil es heute Nacht nicht am Strom war. Und ich dachte mir, ja, stimmt, war wieder Update, oder? Also, es ist nicht, es ist halt schon, das ist der einzige Aspekt, wo du denkst, irgendwie so, da musst du dich schon als Apple zurückhalten, nicht jede Woche ein neues Update rauszugeben, weil das sollten Leute installieren müssen und die Zeit sich nehmen müssen, dass der Prozess durchläuft. Und bei dem Prozess kann immer was schieflaufen. Leute können irgendwie, weißt du, schalten es dann irgendwie vorzeitig aus oder. Das ist halt auch kein, es ist nicht ein super unproblematischer Prozess. Und deswegen mal gucken, wie viel jetzt irgendwie noch kommen. Also die 13.2 kann man nicht meckern jetzt. Das läuft schon für mich okay.
Jo, gut. Ansonsten haben wir gerüchteweise AirPods gesehen mit Noise Cancelling drin. Die sehen im Wesentlichen aus wie die AirPods bisher, nur dass sie einen Silikonnippel drauf haben und ein bisschen größer halt sind. Mhm. Dadurch wird das Case auch ein bisschen voluminöser. Aber das könnte ja durchaus zwei Probleme von den AirPods lösen, nämlich dass sie bei manchen Leuten nicht so richtig dolle sitzen. Das wäre mit dem Silikonnippel wahrscheinlich ein bisschen besser. Das ist auch bei mir so, dass die AirPods nur so gerade so halten und dass sie, weil sie nicht so super halten, auch überhaupt keinen Schall von außen irgendwie dämpfen. Das heißt, wenn ich mit AirPods aus dem Haus gehen würde, in den Bus oder in die S-Bahn, wäre total witzlos, weil ich würde nichts hören. Ja? Ich weiß nicht, was die Leute, wie die Leute das machen, aber ich sehe Leute draußen damit rumrennen. Mhm. Das geht im Auto zum Telefonieren oder so kann ich es machen, das ist leise genug, aber auch nicht auf der Autobahn. Also das ist schon, es muss schon ruhig sein, damit ich die AirPods tragen kann.
Okay.
Und es wäre schon wesentlich besser, wenn da ein Gumminippel drauf wäre. wenn der halt auch okay sitzt. Die meisten sitzen bei mir so ganz okay, aber manche sind halt dann auch die zwei Größen, eine zu klein, eine zu groß, gerade dazwischen. Das ist manchmal ein bisschen schwierig. Und wenn die dann mit dem Silikonteil in das Case passen müssen, dann kannst du vielleicht auch nicht alle Ersatzdinger, weißt du, du hast diese Schaum, wie heißen die? Diese Schaumnippel.
Die sich.
Schaumnippel ist, glaube ich, der Markenname.
Der sich anpasst, ne?
Comply-Foams.
Genau, ja, genau. Die Dinger. Wenn die halt dann zu groß sind, um in das Case zu passen, dann hast du auch wieder vielleicht gibt es dann angepasste, wenn die da sind. Aber was meinst du denn, Basti? Kann das gut gehen?
Ich habe ja, der Kommentar in unserem Krypto-Kommentar dazu ist lol. Ja. Ich verstehe alles, was du sagst. Und wenn sie das so tun, dann machen sie einen der USPs der Unique Selling Points, der Sachen, die, ah, sehr schön, wunderschön. Eine der Dinge, die diese AirPods so fantastisch machen, so ein bisschen kaputt damit, nämlich dieses, du hältst sie die Nähe von deinem Ohr und sie sitzen da drin und es sitzt einfach. In der Sekunde, wo du dann Silikonnippel drauf machst, ist es einfach nicht mehr so cool. Also das habe ich jetzt wieder gesehen. Ich habe ja ein, zwei von diesen sonstigen Completely Wireless Dingern benutzt und keine von denen sind einfach so angenehm und so einfach und so, ich stecke mir die jetzt einfach mal schnell ins Ohr wie die AirPods.
Aber die anderen, alle oder viele von den anderen Completely Wireless sind ja so, dass du die in die Ohrmuschel reinfriemeln musst. Ne? Dass du da so den richtigen Winkel finden musst und die dann so also in deinen Gehörgang aber reinschraubst. Auch. Und die AirPods, so wie jetzt dieses Leak aussieht, haben ja weiterhin ihren Stab, der da rausguckt mit der Antenne und dem Akku, dass du die also weiterhin nicht falsch halten kannst, sondern du hast sie automatisch richtig in der Hand, steckst sie einfach geradeaus rein, fertig.
Ich habe auch solche und die haben halt Silikonaufsätze drauf und die sind völlig fein, aber die sind nicht, also im Vergleich zu so einem AirPod, den du quasi dir
den aus hängst der, du ja nur rein.
Genau, den kannst du dir quasi ins Ohr werfen. Und das geht mit den anderen halt einfach nicht so angenehm. Und natürlich, das wird nicht, also wenn du ein vernünftiges ANC haben willst, also Noise Cancelling haben willst, das wird nicht vernünftig funktionieren, ohne dass der zumacht. Weil das tun die momentan nicht. Das ist halt gleichzeitig Fluch und Segen an diesen Dingern. Also zum einen ist es natürlich schön, weil du so ein bisschen mitbekommst und sie sitzen halt, sie machen nicht so komplett dicht und schirmen dich ab. Das kann halt auch von Vorteil sein, kann aber halt gleichzeitig auch von Nachteil sein. Also es ist, schwierig.
Was meinst du?
Ich bin gespannt. Also ich glaube, der Schritt für Noise Cancelling, das muss irgendwie kommen, weil also die AirPods wollen halt Kopfhörer sein, die du jedem anbieten kannst. Und die AirPods, der größte Nachteil für mich ist, dass die für mich zum Beispiel nicht im Flugzeug funktionieren. Also im Flugzeug ist es eine ganz schlimme Situation mit AirPods. Und Leute, ich sehe öfters mal Leute, die sitzen da und denken mir immer so, mache ich was falsch oder machen die anderen was falsch? Aber so, im Flugzeug ist es relativ unangenehm. Ich bin ein großer Fan, die einfach täglich, ich habe die immer irgendwie hier bei mir und ich gehe hier immer auf meinen Mittagsspaziergang und so mit diesen AirPods. Und was du halt nicht hörst, also was halt nicht rausgefiltert wird, regelst du halt so ein bisschen mit Lautstärke nach, machst halt irgendwie lauter. Ich hätte schon gern dieses Feature und es muss eigentlich, also ich erwarte nicht, dass das irgendwie so ein Over-the-Ear so, ich bin komplett isoliert in einem total toten Raum Gefühl ist. Aber halt so ein bisschen was. Vielleicht kann man ein bisschen was auch mit Software. Ich meine, da sitzen ja Chips, da sitzen ja intelligente Computer drin. Vielleicht kann man darüber ein bisschen was regeln, sodass du vielleicht nicht dieses komplett abgeschirmt brauchst. Es ist, glaube ich, eine logische Weiterentwicklung, dass das kommen muss. Ich für dieses genaue Modell wird ja auch irgendwie angesagt, dass das eventuell wasserfest wird, was wirklich mein einziger Kritikpunkt an den aktuellen AirPods sind genau diese beiden Punkte. Also, dass ich halt irgendwie diese Rauschunterdrückung gerne hätte und dass ich mir sicher sein möchte, dass wenn ich durch den Regen laufe, dass die nicht kaputt gehen. Weil mein iPhone ist es mittlerweile und ich war gerade hier irgendwie vorgestern, bin ich in Sonne losgelaufen, in so einen finnischen Schneesturm gekommen, so vorgestern. Und das hat mir das Einzige, was jetzt wirklich irgendwie kaputt gehen könnte, wären AirPods so. Und das wäre schön, wenn ich die Sorge nicht mehr haben müsste. Und ob das jetzt dieses Jahr noch was wird oder ins nächste Jahr rutscht, das das bleibt offen, aber dass die so in dieser Form kommen und kommen werden, davon gehe ich aus. Ich glaube, da wurde auch nicht viel mehr drüber gesprochen, aber das Over-Ear oder On-Ear AirPods auch noch wahrscheinlich von Apple kommen. Das halte ich für sehr realistisch, ja.
Ich mag die AirPods sehr, sehr gerne. Ich benutze die auch jeden Tag, aber das Problem ist, dass die jetzt nach ziemlich genau 2 Jahren einfach durch sind mit ihren Akkus. Also die sind nicht richtig durch, aber sie sind auf jeden Fall irgendwie kaputt oder verbraucht oder ungleichmäßig die beiden Seiten verbraucht. Und dass die beiden Seiten unterschiedlich schnell altern, das sieht das iPhone nicht vor. Das heißt, wenn ich sie vollgeladen habe, sagen sie 100%, und ich spiele sie runter und dann sagt es irgendwann blub, 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 ich bin leer. Und wenn du dann ins iPhone reinschaust, sagt er halt 10% für beide. Und dann, um dann weiterhören zu können, tue ich halt einen kurz ins Case rein und der andere sagt, oh, ich habe 40%,
okay,
den ich nicht geladen habe. Der ist voller geworden durch das Entfernen des zweiten, was nicht sein kann. Dann tausche ich sie wieder zurück, dann ist der andere, den ich 2 Sekunden im Case hatte, auch bei 40%.
Natürlich.
Okay, dann tausche ich zurück, dann sind sie auf 80 und auf 30. Und dann gehen sie irgendwann nach noch mal ein paar Stunden wirklich leer. Aber auch nicht gleichzeitig. Also die sind irgendwie verwirrt und das iPhone rechnet nicht damit, dass die 2 Seiten, wenn sie beide auf 100 sind, dass die unterschiedlich schnell leer werden. Und dann lügt diese Akkuanzeige und sie sagen blub blub, obwohl sie gar nicht leer sind. Ja, dann musst du sie kurz ins Case stecken, rausholen. Und das ist jetzt für mich schon so ein bisschen, ich finde das ein bisschen doof. Und ich, das nächste Mal, wenn die 180 oder 200 Euro von mir wollen für neue AirPods, die halt nur 2 Jahre halten. Ja, normale Kopfhörer sind, also kleine mobile Kopfhörer sind auch Verbrauchsgeräte, weil sie einfach zerbrechen und Kabel kaputt gehen und so. Aber das fühlt sich so ein bisschen falsch an, dass diese 180 Euro Kopfhörer halt nur so eine kurze Lebensdauer haben und dann so ein bisschen halb blöd kaputt gehen.
Ja, keine Ahnung. Meine erste Generation ist jetzt familienintern weitergewandert, tut da immer noch irgendwie ihren Dienst. Man stößt da wahrscheinlich auch die Grenzen der Physik so ein bisschen, weil ein sehr kleiner Akku, der halt ständig mit Ladung zu tun hat und auch Benutzung, muss ich sagen. Also ich benutze sie auch jeden Tag, so wie du. Das wird sicherlich alles eine Rolle spielen, warum diese Batterielaufzeit dann beeinträchtigt ist.
Es ist halt so auch, also die Probleme, die ich habe, die sind halt, dass das Ding mich anlügt, weil die Software im iPhone falsch ist, weil die da nie damit gerechnet haben, dass die Akkus altern. Ja, das ist halt so ein typisches Apple-Problem. Es gibt gerade so ein sehr lustiges Video vom Louis Rossman, der zornige Apple-Reparateur.
Okay.
Der nimmt so ein neues MacBook Air auseinander. Und wird sofort super, der ist immer super wütend, weil macht dieses MacBook Air auf, wird super wütend, weil der Lüfter, der pustet nicht auf den Heatsink von der CPU, der lüftet in eine völlig andere Richtung.
Okay, das
ist der kriegt halt jetzt scheinbar, sagt er die ganze Zeit, MacBook Airs mit geschmolzener CPU. Hat in Apple nichts gelernt aus dem Mac Pro?
Nee, haben sie nicht.
Das ist, schon ein bisschen tragisch, solche Sachen dann. Aber gut, zwischendurch können wir mal reden. Wisst ihr noch, dass Nello, Nello, der lustige Türöffner, der war so gedacht für solche Gegensprechanlagen. Hier weißt du, die typische Siedle, deutsche Standard, Gegensprechanlage, da machst du 2 Drähte raus, dann kommt da so ein kleines Kästchen dazu, das ist das Nello-Kästchen und dann kann dieses Kästchen detektieren, ob jemand klingelt und das Kästchen kann dann automatisch oder über die App gesteuert auf den Türöffner drücken. Und das war's. Das hat gekostet 150, 180 Euro und das war eigentlich sehr nett. Problem, das war ein bisschen teuer und es hatte halt nicht die Integration mit Gegensprechanlage und es hatte nicht die Integration mit Tür wirklich, also Klinke drücken, sondern nur Türöffner. Das heißt also für ein Haus oder so wie deines, dass du dich mit deinem Nuki in die Tür reinlässt, das geht nicht.
Ja.
Das haben sie nie irgendwie fertig gebracht. Sie hatten so Integrationen mit theoretisch mit Paketdiensten, dass du dann im Paketdienst sowas freigeben kannst und der lässt sich dann selber in den Hausflur rein. Aber da war, glaube ich, nichts auch wirklich fertig oder so. Auf jeden Fall konnte ich dann in der alten Wohnung zumindest, konnte ich einstellen, weil ich wusste, dass der DHL-Typ kommt sowieso immer zu diesem Zeitfenster 13 bis 15 Uhr. Mhm. Dann habe ich halt eingestellt, wenn jemand 13 bis 15 Uhr klingelt, macht die Haustür auf und er kann da was Hausgang reinwerfen. Das war ganz okay. Und auch diese Erkennung, wenn ich nach Hause komme, dann mache ich ein Geofence auf dem iPhone automatisch und dann kann ich selber klingeln und mich selber reinbuzzern durch das Klingeln, weil ich gerade angekommen bin. Das war ganz praktisch, wenn du mit drei Einkaufstüten daher stehst und dann drückst du auf deine eigene Klingel und das Ding lässt dich rein.
Ja.
War ganz cool. Fanden nicht genug Leute cool, sind pleite.
Ja, ist schon krass. Und das Blöde an der Sache ist, ich meine, das eine ist ja, die sind pleite. Das Blöde ist, das ist halt eine Cloud-Lösung.
Ja.
Und das heißt, wir schalten halt jetzt den Server oder die Serverinfrastruktur dafür ab. Und damit sind aus diesen 200-Euro-Kästchen, halt plötzlich 200-Euro Plastikstücke geworden, die einfach nichts mehr bringen. Und das ist natürlich doof.
Das ist sehr ungünstig. Die hatten sehr viel Energie reingesteckt in ihre Datenbank von Gegensprechanlagen. Das heißt, du hast halt gesagt, ich habe Modell so und so von Siedle oder von Siemens oder von Hersteller hier einfügen und hat das Ding dir gesagt, du nimmst jetzt den roten und den braunen Draht und dann steckst du den dort rein und dann, ja, das war sicherlich aufwendig, aber hat halt nicht geklappt und jetzt hast du das Problem mit diesen ganzen Wolken-Hardware-IoT-Dingern, wenn die Bude pleite geht, dann ist das Ding kaputt. Sie haben so halb angesagt, dass sie sich vielleicht was ausdenken, wie es vielleicht trotzdem weitergeht. Also ich meine, du könntest ja sagen, du machst dein Fax-Gateway hinten dran und spielst deine eigene Lösung, aber da müsste halt auch erstmal jemand neue Firmware für die Büchsen.
Das ist genau das entwickeln. Problem, weil theoretisch könntest du natürlich sagen, du bist irgendwie in der Lage, dem Ding einen eigenen Server anzugeben und du hast die Serverlösung selber bei dir auf irgendeiner Infrastruktur laufen, aber dazu müssten die ja trotzdem noch jetzt sagen, wir veröffentlichen noch ein Update dazu.
Ja, es ist auch ein Produkt für Endanwender. Also.
Ja, schon, aber ich meine, das ist halt vielleicht die Möglichkeit, oder könnte dann noch jemand kommen und was weiß ich was, und vielleicht könnte man ja einfach sagen, ja, wir bieten das einfach an, und da können wir uns einfach selbst alle Türen aufmachen. Also, was witzig ist, Nuki hat ja genau dieses Ding jetzt auch gebaut, du kannst jetzt in dein Nuki-System dir auch so einen Türöffner mit reinstecken, also auch wenn denn deine Öffneranlage kompatibel dazu ist. Die haben natürlich den Vorteil, dass sie nicht nur dieses Gerät haben, sondern mit diesem Türöffner noch mehr haben, und ich sag mal so, hoffen wir mal, dass das weiterhin funktioniert. Bei Nuki hast du zusätzlich den Vorteil, dass auch wenn der Türöffner vielleicht nicht mehr funktioniert, doch, der dürfte trotzdem auch noch funktionieren. Aber wenn sie dann mal den Cloud-Dienst dazu abschalten, wird halt zum Beispiel das Schloss weiterhin funktionieren, weil der halt per Bluetooth direkt mit dem Gerät reden kann.
Ja, du hast halt die App, ne, die dann eventuell nicht weiterentwickelt wird und dann irgendwann auf neueren iPhones nicht mehr läuft.
Genau, dann kaufst du dir halt im Zweifel noch so einen FOB dazu. Jetzt kurz bevor, angenommen, die gehen jetzt morgen pleite, kaufst du irgendwo so einen FOB noch und dann kannst du wenigstens mit dem FOB die Tür immer auf und zu machen.
Nee, das ist das Problem, ganz klar, natürlich.
Ja, also wenn ihr so ein Ding habt, das ist dann leider wahrscheinlich erstmal vorbei. Das ist immer sehr schade. Kurze Fußnote noch dazu. Ich suche gerade das richtige Modell hier raus. Denver. Was so Türen und Dings angeht. Ich hatte hier natürlich eine Versicherung für das ganze Equipment hier.
Ja.
Ja. Hatte ich an die Versicherung geschrieben. Ich weiß nicht, ob ich es in der Sendung schon mal erzählt habe. Hier umgezogen. Kommt irgendwann, haben sie so ein Riesenformular auf der Website, so, weißt du, super deutsche Versicherung hier, ausfüllen, Adresse, neue Dings, dann kommt ein Brief zurück, herzlichen Glückwunsch, kommt hier an diese neue Adresse, und Versicherungsort, aber alte Adresse.
Natürlich.
Also haben sie nur die Rechnungsadresse geändert. Okay, nee, dann sage ich, nee, es war falsch, bitte nochmal richtig. Und dann kommt hier so ein netter Versicherungsvertreter. Der hat sich auch direkt als erstes über sein MacBook Pro beschwert. Der will wieder das alte zurück. Also gut.
Ja, kommen wir gleich dazu, ja. Weil jammern auf hohem Niveau.
Und Und dann sagt er, schaut er sich die Türen an und sagt, oh, das sind aber hier, unsere Vorgabe sagt aber, dass der Zylinder muss bündig sein auf der Außenseite, damit der Einbrecher da nicht mit seinem Gerät hin kann und den Zylinder einfach rausziehen kann.
Aha.
Beziehungsweise mit dem Hammer abschlagen kann. Mhm. Okay, dann sage ich, aber das ist doch hier extra, das ist ja so ein Ziehschutz ist das ja hier. Das steht ja über, damit es sicherer ist als mit ohne. Mhm. Dann sagt er, nee, geht nicht. Er macht mal Fotos und zeigt es seinem Schorsch in der Firma und dann sagt der Schorsch, nee, das geht nicht, das steht über, das kann man so nicht versichern. Also wenn wir das so lassen, dann kommt der Einbrecher, dann ist hier nichts versichert.
Mhm.
Dann schaue ich auf diesen Beschlag drauf. Der ist, habe ich auf Twitter herausgefunden. Danke an die Hörer. Das ist von der Firma Hoppe, ein Schutzbeschlag. Und dieser Schutzbeschlag, der hat hier einen Ziehschutz drauf und der hat hier einen Gebrauchskategorie 3 DIN EN 1906 und der hat noch so eine Sicherheitsklasse, irgendwie T1, S1, irgendwas, voll egal. Auf jeden Fall, der ist schon sicher. Der ist jetzt nicht irgendwie Fort Knox, aber ist schon sicher. Also, es reicht so für Türen. Ja, also, und dann mache ich nochmal Fotos, mache dieses Ding irgendwie auf, zeige ihm, dass das hier, verstehen Sie, Zielschutz und so weiter, schicke ihm nochmal Fotos von dem, schicke ihm das Datenblatt-PDF von diesem Ding. Er sucht sich in seiner Firma bei der Versicherung einen anderen Schorsch, der weiß, wie Türen funktionieren, und sagt, ja, alles super, kein Problem.
Ach Gott.
Ja, also das ist jetzt soweit in Ordnung, aber das war halt auch so völlig überflüssiger Aufwand.
Ja, ja,
so, ich meine, die Versicherung, die so, weißt du, so hausratmäßig Zeug versichert, die müsste doch wissen, wie Türen funktionieren.
Ja, Türen.
Die sind doch dafür da, um die Sicherheit von Türen zu bestimmen.
Kein gelöstes Problem. Türen sehr schwierig.
Türen sehr schwierig, aber deswegen gibt es ja hier diese, also ich meine, das sieht doch seriös aus.
Ich habe Dinge bei AliExpress bestellt, die sehen seriös aus und dann machst du sie an und brennen einfach ab. Also,
Dann hat ja der Vermieter hat versucht, also wir haben irgendwie nicht rausgefunden zuerst mal, was ist das für ein Beschlag und da ist noch ein zweiter anderer Beschlag. Was ist denn das für ein Beschlag, was der Hersteller? Ja? Also fragt man natürlich bei dem Handwerker, der das die Türen eingebaut hat.
Aber da ist ein Hoppe-Logo drauf, das hätte ich dir sagen können.
Beim anderen ist kein Logo drauf.
Ach so, okay.
Ja? Beim anderen ist kein Hoppe-Logo drauf und da ist, das ist aus mehreren Teilen besteht. Das ist die Tür selber, das ist der Teil des Beschlags, der in der Innenseite von der Tür läuft und der Beschlag selbst und das Schloss und der Schließzylinder. Das sind verschiedene Teile und wer weiß das? Das weiß der Türenbauer. Jetzt war der Türenbauer zufällig da, weil der musste hier noch ein paar Türen und Fenster austauschen, weil die hat er nicht richtig eingebaut. Weil
so, wie sie es immer machen.
Und dann, also bei den Nachbarn waren nochmal irgendwie welche Türen und Fenster kaputt. Dann, die kommen von 3 Stunden weit weg aus irgendeinem Kaff angefahren. Und die haben dann bei den Nachbarn, sollten sie irgendwie, weiß nicht, die Schlafzimmertür und irgendein Fenster austauschen. Dann haben sie abgemessen die Badezimmertür und haben eine neue Badezimmertür mitgebracht. Statt die, und da mussten sie nochmal kommen.
Oh Gott.
Dann haben sie sich angemeldet für Freitag früh. Dann waren sie da Donnerstagmittag.
Normal.
Und dann habe ich gedacht, die Handwerker, die da stehen mit ihrem großen Türen- und Fensterlieferantenwagen, die wissen doch sicher, was das für eine Tür ist und was der Hersteller von diesem Beschlag ist. Und nein.
Natürlich nicht. Natürlich nicht.
Ruft der Vermieter beim Chef von der Türenfirma an, keine Antwort.
Oh Gott. Es ist einfach so schrecklich. Diese ganzen Pfeifen. Diese ganzen Pfeifen.
Naja, und ich habe jetzt hier auch noch ein beschädigtes Fenster gefunden, das heißt, die müssen nochmal kommen.
Spaß.
Aber abschließend ist auch überbewertet. Also, ich bringe morgens Sohnemann zur Schule, nicht wahr? Und da ist es so, dass du parkst so und dann musst du irgendwie noch so, weiß ich, 4 Minuten, läufst du irgendwie so einen kleinen Berg hoch und dann in die Schule rein, dann musst du Kind mit Schuhe ausziehen und Jacke aufhängen und so weiter und dann läufst du wieder zurück und so weiter. ich habe jeden Morgen einen anderen Vater, der gleichzeitig mit mir ankommt, mehr oder weniger. Was der macht, ist, der bringt auch seinen Sohn zur Schule, zieht die Schuhe aus, hängt den Rucksack auf, geht zurück. Der lässt den Wagen einfach laufen. Der steht immer hinter mir.
Einfriert.
Der steht einfach hinter mir und lässt den Wagen einfach immer laufen. Umwelttechnisch sehr, sehr fragwürdig, aber auch sicherheitstechnisch sehr lustig eigentlich. Zündschlüssel steckt, Licht an, Radio volle Pulle. Jeden Morgen, sehr lustig, sehr lustig.
Ja, es ist halt Finnland, da ticken die Uhren ein bisschen anders.
Da fährt niemand weg.
Ticken die Diesel ein bisschen anders. Zum Thema Versicherungsvertreter, unzufrieden mit seinem Endgerät. Wir hatten auch Versicherungsvertreter da für Krankenversicherung. Und Dann haben sie ihr uraltes ThinkPad hochgefahren und dann läuft da Windows XP drauf. Und zwar nicht, weißt du, nicht mal so mit der schönen Luna-Oberfläche, sondern mit dieser, ne, Kästchen Windows 98 Rechtecks-Oberfläche. Und dann haben wir so drüber geredet und dann hat der so ausgefüllt, was ich so mache, hier so, ah, Informatiker. Dann meinte er so, da müssen Sie das ja ganz schrecklich finden, was wir hier, ich so, ich wollte nichts sagen. So, ja, vor 7 Jahren wurde gesagt, wir kriegen da mal ein Update. Vor kurzem haben sie gesagt, wir sind jetzt fast so weit. Ich bin jetzt gespannt, ob sie jetzt Vista kriegen oder weiß ich nicht was. Aber das ist wirklich haarsträubend.
Nee, das war sein privates Notebook. Sein Firmen-Notebook war natürlich auch so ein ThinkPad.
Ja, furchtbar.
Furchtbar langsam. Und dann hat er irgendwas ausgerechnet. Hat er gesagt, ja, das dauert jetzt einen Moment.
Mhm.
Hat dann gedauert.
Das Gerät war wunderbar schnell und man konnte, die hatten dann so ein USB-Panel dabei mit so einem LCD und einer Stifterkennung, also so eine Art Mini-Wacom, da war die ganze Zeit das Versicherungslogo eingeblendet auf diesem LCD, bis er halt in so einem Dokument irgendein Unterschriftsfeld angeklickt hat und dann ist aus diesem Ding ein Unterschriftsstrich geworden und dann konntest du auf diesem Ding unterschreiben und dann hat er das in dieses Dokument reingesetzt und dann hat er nur auf Weiter drücken müssen und dann konnten wir alles tonnenweise 18 Sachen unterschreiben hin und her und man konnte auf so einen Knopf drücken, dann hat er das gespiegelt, dass wenn man auf der anderen Seite des Tisches sitzt, dass man dann nicht auf dem Kopf, also wild. Und das ging alles schon offensichtlich schon mit Windows XP. Ich bin begeistert.
Na klar, Windows XP ist Beste.
Ja, ja.
Wir reden gleich noch ein bisschen über PC-Hardware.
Yeah. Oje.
Machen wir das doch jetzt, oder? Wo wir gerade dabei sind. Also Microsoft hat eine ganze Handvoll von neuen Surface-Sachen vorgestellt. Mhm. Das im Detail muss man nicht drauf eingehen, aber die sind schon alle, also jetzt die normalen Tablets und PCs und Laptops-Zeug, alles voll okay.
Ja, natürlich.
Sieht nett aus. Du kannst die jetzt mit und ohne Alcantara haben und irgendwie mit normal zum Klappen oder eben als Tablet mit flexiblem Tastaturding, ja. Wie bei, also Surface jetzt halt das schon seit ein paar Jahren macht. Aber ist alles voll okay. Das sieht so aus, als wäre das echt nett.
Ich würde dir so sagen, das sieht gut aus sogar, ja. Würde ich sagen. Es bleibt halt bei dem alten Problem, dass es nicht mal ein Betriebssystem ist, was darauf läuft. Aber die ganze Hardware, die Microsoft anfasst so in den letzten Jahren, und wir sind ja mittlerweile im 7. Jahr. Ja. Das ist, also wir haben Surface Pro 7, Surface Laptop 3, gute Unterscheidung und so weiter. Da ist ein bisschen schwierig, aber wir haben Surface Pro X jetzt auch noch. Das Surface Book, das wurde nicht angefasst. Das scheint so ein bisschen auszufaden aus der ganzen Reihe. Aber das sieht nach sehr, sehr netter Hardware aus mit verschiedenen Prozessoren. Irgendwie AMD haben sie jetzt auch irgendwie im Angebot und ganz, ganz wilden, netten Kleinigkeiten. Problem von diesem Event, was in der letzten Woche war, ist, dass das machen Hersteller häufig. Dass sie was ankündigen wie Update zum bestehenden Lineup. So wie die genannten Geräte gerade und dann so einen Sneak Peek in die Zukunft geben und der Sneak Peek, über den wird dann nur geredet und alles andere ist irgendwie so, wird so abgehakt unter, ja, okay, haben wir gesehen, wird akzeptiert. Und das ist ein bisschen schade, weil die Geräte, die jetzt verfügbar sind und teilweise muss ich vorbestellen, das Surface Pro X, das muss ein bisschen vorbestellen, das kommt bald, aber alles andere ist mehr oder weniger verfügbar oder bald verfügbar und das ist wirklich coole Hardware und das, was sie gezeigt haben an den Zukunftsausblick, so dieses telefonartige Android-Gerät, Duo Neo, das Tablet, sehr basic, sehr cool, aber halt noch komplett zahnlos. Also zum Beispiel irgendwie, Apple hat so ein paar YouTuber auch nach Redmond eingeladen und denen das so eine Woche vorher gezeigt und so weiter. Und selbst die haben irgendwie gesagt, es sieht super cool aus, aber das ist, die sind so dünn, die Geräte, wie was denn mit Akkulaufzeit und so weiter. Ja, keine Aussage. Prozessoren auch noch nicht festgeklopft. kommt zwar alles irgendwie Winter 2020, aber das ist halt so echt das Problem. Man nimmt den anderen Geräten leider so ein bisschen den Wind aus den Segeln, die jetzt wirklich verfügbar sind. Mit so Zukunftsgeschichten.
Ja, ich weiß gar nicht, ob es so schlimm ist. Das ist jetzt vielleicht in der Berichterstattung ein bisschen schlimm, weil du halt weniger über die scheinbar echt okayen Surface-Nachfolger, also die
jetzt verkauft werden sollen.
Die, ja. Genau, dass du über die redest. Aber ich finde schon auch, dass man mit diesen Dual-Screen-Sachen jetzt irgendwie sehen muss, dass die wahrscheinlich auch konzeptionell noch ein ganzes Stück weiter weg sind. Also wenn du hier dieses Ding dir anschaust, dass du bei diesem Laptop-artigen größeren Gerät, dass du deine Gummitastatur über den Bildschirm legst und dann eben so ein Viertelscreen von Touchbar bekommst, wo Sachen drauf sein können. Das sind schon Richtungen, in die man denken kann. Es gibt auch von Asus oder irgendwas, gibt so einen Laptop, da hast du oben einen großen Bildschirm und dann unten noch zwei kleine über der Tastatur und solche Späße. Das gibt's alles, kann man alles machen. Das ist wahrscheinlich auch irgendwie ganz lustig. Ist sehr lustig, dass Microsoft jetzt ein Android-Tablet irgendwie baut und diesen flachen Stift dazu baut, dass du das eben vorwärts und rückwärts klappen kannst, dass du da dieses Gelenk hast, was in beide Richtungen du drehen kannst, was sich diesen Spaß mit dem Galaxy Fold, was sofort zerbricht und kaputt geht, eben spart, weil halt das nicht ein durchgehendes Display ist, sondern einfach zwei Smartphones aneinander gepappt.
Das Tablet ist so eine Windows-Geschichte, aber das Telefon ist dann diese Android-Geschichte. Das ist auch alles noch ein bisschen vage. Und es ist natürlich auch kein neues Konzept, weil das ist jetzt kein faltbares Display im eigentlichen Sinne von faltbar, sondern es sind eigentlich ja zwei separate Displays, die mit so einem Verbindungsmechanismus zusammen funktionieren. LG hatte auch Telefone. Haben wir schon Späße gemacht in der letzten Sendung oder so, wo die dieses Gehäuse anbieten, wo einfach zwei Smartphones reinklebst, was dann zuklingt. So ähnlich ist das ja so ein bisschen. Ich meine, das tolle Hardware sieht echt sehr, sehr spannend aus und ich bin echt gespannt, wie sich das bedienen lässt. Davon wurde halt Also sie haben es ja auch niemand anfassen lassen. Also die Software, die darauf laufen muss, die scheint noch nicht zu laufen so wirklich. Sie haben zwar einen aggressiven Release, also sie haben ja ein relativ klares Release-Fenster genannt mit Weihnachten 2020 oder Holidays 2020. Also irgendwas, so weit werden sie sich ja nicht aus dem Fenster gelehnt haben. Es muss ja irgendein Fortschritt da sein, aber es ist halt, es ist noch ein bisschen zahnlos meines Erachtens.
Naja, aber es zeigt halt auf jeden Fall sehr genau, dass den Weg, den Microsoft geht, also dass der Weg halt weg, also dass Microsoft offensichtlich noch viel mehr den Weg geht, so von weg von kauf mal hier Windows und Office bei uns, sondern wenn wir die Experience kontrollieren wollen, dann müssen wir Hardware bauen und zwar halt in letzter Konsequenz und diese Geräte, das ist halt, also mehr zu sagen, wir legen uns jetzt komplett Richtung, wir bauen Hardware für unser Ökosystem, mehr geht halt nicht. Also, weil das ist schon einfach die verrückteste Hardware, die du bauen kannst in irgendeiner Form, aber die halt trotzdem relativ attraktiv aussieht. Und ich meine, ob es jetzt Sinn macht oder nicht, das wird sich halt dann zeigen, wenn man es in der Hand hat. Und sie haben das ja mit der ganzen Surface-Geschichte schon gemacht. Also diese ganzen Surface-Geräte, da haben sie schon gezeigt, dass sie Hardware bauen können und dass die Hardware, die dann mit ihrer Software vernünftig funktioniert, das war halt bisher, wenn ich jetzt sage unspannend, tue ich den bisherigen Geräten Unrecht, weil das sind schon alles spannende Geräte, aber das ist halt jetzt auch nochmal einen Schritt weiter und das ist so der, ist halt so der, die Variante von Galaxy Fold, die nicht komplett nach Humbug aussieht.
Ich bin mir wirklich unklar, was diese Strategie von Microsoft ist. Das ist so ein bisschen verwässert alles im Moment, weil die Hardware, die macht eigentlich keinen Sinn für sie. Eigentlich macht die keinen Sinn. Die Hardware ist schön und ich möchte die ehrlich gesagt als normaler Anwender, als jemand, der sie jetzt nicht kauft, aber als ich finde sie bewundernswert und ich finde sie toll, aber aus geschäftlicher Perspektive macht die eigentlich wenig Sinn, dass da so viel Energie reinfließt, weil da scheint ja wirklich einiges an Kapazität reinzufließen. Und das Ganze startet ja unter Balmer so ein bisschen, wir machen unsere eigenen Geräte und hier Experience und Software und so weiter, aber Microsoft hat sich ja weg davon entwickelt, hier Windows in den Mittelpunkt zu stellen, selbst hier die Aussage fiel in diesem Zusammenhang mit diesem Event irgendwie, Windows ist nicht mehr die Sonne, um die sich alles dreht, sondern Windows ist auch nur ein Betriebssystem, ich vereinfache, was sie gesagt haben. Also sie haben gesagt, es ist nicht mehr das Wichtigste. Diese Aussage fiel auf jeden Fall. Und eigentlich ist es, Microsoft entwickelt sich halt zu der Service Company, die halt ein Office machen, die halt Azure Cloud Services machen, relativ beeindruckendes Cloud-Zeug tun und diese Hardware-Geschichte, die ist halt so ein, ja, die läuft halt so mit irgendwie. Vielleicht will man irgendwie so den Finger noch irgendwie oder den Zeh im Wasser halten, um irgendwie, ja, keine Ahnung, Referenz-Hardware herzustellen oder so, wie ein Windows irgendwie aussehen kann, aber so aus einer geschäftlichen Perspektive, das sind die Zahlen so auch so klein, die Umsätze dort erwirtschaften. Ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist. Vielleicht wird Microsoft auch einfach angenervt, dass die anderen Buden irgendwie auch manchmal keine spektakuläre Hardware hinbekommen, so, sondern die wollen eigenes Zeug bauen, um eigenes Zeug zu benutzen. Das ist ja durchaus eine Motivation, die ist auch verständlich, aber es ist ein bisschen unklar, wohin diese eigene Hardwareproduktion, worauf die so abzielt. Weil das ist eigentlich nicht Microsofts Core-Business.
Diese ganzen Animationen, die jetzt hier gefaked auf den Dingern laufen und wie die Fenster da gehandelt werden, das sieht schon alles nicht so doof aus. Mhm. Also weißt du, mal so ein iPad sich ein bisschen Vorbild nehmen könnte, wie das mit zwei Bildschirmen oder mit Multitasking und verschiedenen Fenstern auf diesem iPad aussehen würde, das sieht hier leider ziemlich gut aus.
Ja.
Also das heißt nicht, dass das wirklich so funktioniert, wenn das dann raus ist, aber ich glaube, dass die Ideen sind nicht so blöd. Ich habe mir diesmal die Präsentation nicht angeschaut. Die ist wohl immer ein bisschen schwierig mit dem Herrn Dingsbums.
Panthers, die sind super. ich finde den sehr großartig und unterhaltsam. Ich habe mir die Zusammenfassung nur gegeben. Aber ich finde den sehr unterhaltsam. Und Ideen kann man ja haben. Und ich glaube, die haben auch relativ gute Ideen, gerade was diese Tablet-Neo-Geschichte angeht, irgendwie mit, dass die Apps dann auf den zwei Bildschirmen geteilt einfach sind. Es sah sehr logisch und strukturiert aus. Wenn es denn mal wirklich draußen ist, schauen wir uns nochmal an. Weil wie gesagt, hinfaken und so weiter und so abstrakte Ideen in den Raum werfen und so kannst du immer. Aber die eigentliche Umsetzung, die ist dann schon der spannende Aspekt.
Was, wie läuft das genau mit Android und Multi-Display-Support und sowas? Die haben ja jetzt Zeug drin im Android für faltbare Geräte, was eben auch der Galaxy Fold und der Dings, der Huawei, kommt der überhaupt noch? Oder ist der?
Ach, da, mal gucken
wir
mal.
Der Mate, ja, der kommt. Vielleicht. Microsoft hat sich ja mit Google zusammengesetzt auch für diese Geschichten und das scheint schon, also Google scheint auch schon hinterher zu sein, die wissen, dass da Geräte kommen und die bauen das direkt ein. Deswegen, im besten Fall macht Microsoft nicht seine eigene Insellösung, sondern sie machen was mit Google zusammen, was halt dann so an dem Core-Betriebssystem dann irgendwie sich ausrichtet.
Ist es fair zu sagen, dass Android viele Displaygrößen unterstützt, auch wenn es nicht immer schön ist?
Ja, also ich meine, das müssen sie ja, aufgrund der absurden Vielfalt an seltsamen Geräten und seltsamen Displaygrößen, also würde ich schon sagen, ja.
Das heißt, viele Apps müssten damit schon irgendwie klarkommen. Ich weiß nicht, wie das ist, wenn sich die Displaygröße plötzlich ändert für die Apps. Ne? Also
ist aber wahrscheinlich auch kein Problem.
Drehen müssen sie auch, ne? Also,
das ist, glaube ich, alles, ja.
Ja, also das ist alles recht interessant. Ich weiß halt nicht, wo das ankommt. Ich habe, glaube ich, in freier Wildbahn außer in einem Schweinemarkt noch nie einen Surface-Laptop gesehen.
Also, eigentlich schon, tatsächlich.
So bei Business Caspern oder so bei normalen Leuten?
Bei Business Caspern.
Weil Business Casper ist halt auch, wenn du in diesem, stelle ich mir vor, so als Nicht-Business Casper, wenn du in diesem Microsoft-Universum drin bist mit deinem Office und deinem Outlook und deinem Exchange-Server und was du da so hast, dann ist das vielleicht alles nicht so weit weg. Dann bist du halt da mit deinem Business-Account von deinem SharePoint eingeloggt oder wie auch immer das da funktioniert.
Du steckst einfach gerade wild irgendwelche Wörter rein. Ich merke es schon. Naja, ist gut.
Ich habe das gesehen bei einer Bekannten, die hat bei einer neuen Firma angefangen und die hat erstmal so ein hier hast du ein SharePoint-Login. Und das war halt der ganze neue Microsoft-Login für die ganze Firma und Kram. Und das war sehr durcheinander, weil dann willst du dich mit dem Zeug vielleicht, wo willst du dich einloggen? Bei hier Outlook oder Exchange? Sehr undurchsichtig alles.
Aber das ist ja relativ beeindruckend bei Microsoft eigentlich. Sie haben diese Office-Geschichte, sie haben die Teams jetzt daran geklatscht, was Slack ist. Sie haben ja Slack nicht gekauft, sondern Teams selbst gebaut. Kann man drüber streiten, ob das clever war oder ob man nicht einfach das Geld in die Hand nehmen hätte sollen und dann Slack kaufen sollen. Da softwaretechnisch sind die sehr spannend aufgestellt, abseits vom Betriebssystem. Also das haben sie wirklich meines Erachtens gut gemacht. Also Office wurde halt, es war nie wirklich irrelevant oder so, aber der Weg unter Barmer für Office, Der war halt wirklich, der war nicht zukunftsgerecht. Das war irgendwie so, wenn Office, dann muss auch ein Microsoft laufen, ein Windows Microsoft laufen. Und Satya hat das halt irgendwie komplett umgedreht, diese ganze Philosophie so. Bei uns, also egal wo Office läuft, ist gut für uns so. Hier ist ein iPad Office. Mhm. Ne, wir machen unsere Cloud-Dienste da dran. Nimm halt gleich irgendwie Live Drive irgendwie dazu. Und
OneDrive,
danke.
Nein, wir sagen immer noch SkyDrive.
SkyDrive sagen wir noch. Ja, also ich finde die Ausrichtung, die ist viel moderner und viel, viel besser geworden von diesem Zeug.
Ja, also das, weißt du, wenn irgendwann Apple das wirklich nicht mehr auf die Reihe kriegt, dann wieso nicht?
Ne?
Also
dann bin ich sehr froh, dass es diese Geräte gibt dann.
Genau. Also da sind sicherlich auch Probleme, von denen wir noch nicht so viel gehört haben. Also ich habe Zuverlässigkeitsprobleme gelesen von Akkus und von Netzteilen. Ich habe Probleme gelesen, dass die ihren Service nicht unter Kontrolle haben, weil sie halt einfach keine Apple Stores haben und es so ein bisschen schwierig ist, da Support für die Dinger zu bekommen. Das mag alles noch hinten dran kommen. Wobei man auch sagen muss, dass jetzt der Support von Apple für teure Computer auch nicht so richtig immer hervorragend läuft. Habe ich gehört.
Habe ich auch schon mal von gehört.
Ja, und mit diesen ganzen Tastaturgeschichten und die Zuverlässigkeitsprobleme von deinen Kollegen mit den Dual-Displays und sowas.
Ja. Bestens.
Hm. Solche Sachen. Ich meine, wenn du dir schon die Docking-Probleme mit Thunderbolt und USB-C und Zeug holen willst, dann holst du dir halt bei Microsoft. Ist ja wurscht, wo du sie holst. Dann, ja.
War.
Die hatten eine sehr schöne Seitenhieb auf Apple in der Keynote. Irgendwie, da war irgendwie so komplette Betonung auf. Also es gibt Sachen, die müssen an einem Laptop einfach zuverlässig funktionieren. Also Schnitt auf die Tastatur. so genau geplanter Cut, der war so sehr, 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 sehr schön, muss ich sagen.
Ja, so ein bisschen Salz in die Wunde kann ja echt nicht schaden.
Ja.
Das ist nämlich wirklich ein blödes Problem, was da Apple sich gebaut hat und nicht schnell genug reagiert hat. Es gab ja so ein bisschen wegen diesem Alcantara-Bezug von den Surfaces so ein bisschen Diskussion, ob das nicht unangenehm abnutzt, wenn das mal ein bisschen älter wird. Aber jetzt haben sie auch wieder eine Version ohne und das kannst du dann aussuchen.
Und ich habe ehrlich gesagt nicht irgendwie Horrorfotos gesehen. Das ist irgendwie total schrecklich. Das ist ja auch schon ein paar Jahre her, dass das irgendwie neu eingeführt wurde.
Vielleicht gehen die Dinger auch sowieso vorher schon kaputt, bevor das
Bezug schlecht wird. Ja, oder vielleicht werden die eh nicht gekauft, weil. Ne? Also es ist ja durchaus eine realistische Option, dass die niemand gekauft hat einfach.
Also ich habe die ein paar Mal im Schweinemarkt stehen sehen, auch die Alcantara-Modelle und die Schweinemarkt-Aussteller, die sind ja meistens im sehr traurigen Zustand. Was, wenn so die Kids mit ihrem Döner reinkommen, den erstmal. Und das ging auch, also es war halt ein bisschen dunkler als Originalfarbe.
Aber es schmeckt auch besser.
Ja.
Wollen Sie das Ausstellungsstück kaufen? Nein, danke.
Hat mir mal so ein Schweinemarkt-Mitarbeiter angeboten für einen Kopfhörer.
Auch kritisch, muss man sagen.
Also, meistens sind die Rabatte einfach nicht gut genug, dass man dann sagen würde, okay, dafür sehe ich das ein, dass ich das so Ding jetzt eine halbe Stunde desinfiziere.
Nehme ich dafür einen Kauf.
Ja.
Hat er gesagt, ich mache einen guten Preis. Habe ich gesagt, nein, auf keinen Fall.
Ja.
Ja, nee, das manche Sachen will man einfach nicht gebraucht haben und.
Ja, bei manchen macht es keinen Unterschied.
Ja, also kann man sich mal anschauen. Ich glaube, wenn man nach einem Laptop sucht, ist Surface auf jeden Fall auch auf dem Schirm neben Dell und Lenovo, wenn man sowas PC-mäßiges haben will. Und es gibt ja die Möglichkeit, wenn man wirklich, wirklich für eine Kleinigkeit macOS braucht, dass man das dann doch virtualisiert, wenn man zwei Augen zudrückt, virtualisiert laufen lässt. Und dann kann man halt die eine App, auf die man wirklich angewiesen ist, dann eben auf der Kiste auch laufen lassen.
Sie.
Ich habe nicht geschaut, wie das jetzt mit Aufpreisen ist und Speicher und RAM und Zeug. Das ist teilweise kriegst du die auch gut teuer, die Dinger.
Ja, kriegst du. Also Speicher haben sie. Ich habe nur Tweets vorbeifliegen sehen, dass Speicher sehr teuer wäre und so weiter.
Ja. Naja, gut. Kann man sich aber anschauen. Bei Amazon ist ja die Richtlinie offensichtlich, wenn es eine Möglichkeit gibt, ein Gerät zu bauen, dann bauen wir das und dann schauen wir, ob es sich verkauft. ich habe den Überblick auch verloren, aber sie haben jetzt in jedes Haushaltsobjekt, was nicht weglaufen konnte, einfach mal so ein Echo eingebaut.
Korrekt.
Und irgendwas Nennenswertes dabei?
Naja, schwierig. Also was ich tatsächlich spannend finde, ist der ist dieser Miniatur-Echo, den du einfach in die Steckdose steckst, direkt vorbestellt, weil der für mich in meinem Universum tatsächlich ein bisschen Sinn macht. Und der ist tatsächlich auch relativ günstig, irgendwie mit 20 Euro. Steckst halt einfach in die Steckdose, kannst einen Nachtdicht dran machen, wenn du möchtest, und dann Bewegungsmelder. Ich meine, ob man
die Mikrowelle vorbestellt.
Wollte ich gerade sagen, ob man jetzt eine Mikrowelle braucht mit dem Alexa drin oder nicht, das sei jetzt mal dahingestellt. Also bei uns steht die Mikrowelle auf dem Kühlschrank sehr weit oben. Da wäre es manchmal schön, einfach kurz aufmachen zu können und sagen, hier, mach mal 2 Minuten 600 Watt. Weil da muss man nicht so hier mit dem Hoch. Auf der anderen Seite, nein. Das ist einfach Quatsch. Das ist einfach völliger Unsinn. Aber warum nicht? Also kann man machen, muss man jetzt nicht. Ich meine, spannender an der Stelle ist dann irgendwie eine Brille. Und wenn ich spannend sage, meine ich spannend, mit Anführungszeichen in der Luft. Also eine Brille mit einer Alexa drin. Hat natürlich das Glashole-Problem, dass du ein Display da hast, sondern redest einfach damit, was halt mehr oder weniger dasselbe ist, wie wenn ich Kopfhörer im Ohr habe und auf einen Assistant-Knopf drücke und dann meine Alexa anspringt. Ja. Kann man irgendwie auch machen.
Haben sie ja jetzt auch. Gibt ja Kopfhörer jetzt auch.
Genau. Und einen Ring.
Stimmt, der Ring.
Der Ring ist einfach, habe ich mich mal angemeldet, kriegen wir natürlich hier in Deutschland niemals. Also, du hast halt plötzlich einen Ring, mit dem du reden kannst. Und also der
so nichts, für einen Finger.
Genau, der nichts anderes tut, als deinem Smartphone nachher zu sagen, hey, der hat gerade mit dem Assistenten geredet. Also vielleicht ist es das Beste der Welt. Also wenn man jetzt wirklich diesen Assistenten oft benutzt, wer weiß es, vielleicht ist das genau, also die Ringposition genau die Position, die man immer haben wollte, um mit seinem smarten Assistenten zu reden, ist mir ein bisschen unklar.
Ich brauche deine Hilfe, Kumpel.
Genau, dazu gibt es ja Uhren für. Schauen wir mal. Eine Sache, die ich bei den neuen Echo-Geräten sehr, sehr schön finde, ist, dass der Echo Dot, der Kleine, jetzt eine Uhr drin hat. Weil das ist, wir haben inzwischen relativ viele von diesen Geräten im Haus und wir sehen uns halt jeden Tag irgendwie im Wohnzimmer. Wir haben im Wohnzimmer, sonst, wir haben keine Uhr im Wohnzimmer. Wir sehen uns halt öfter mal irgendwie auf der Couch so, hey, hier, Alexa, wie spät ist es denn? Und dann sagt sie das halt. Kann man natürlich machen. Man könnte sich natürlich auch eine Uhr irgendwo hinhängen. Aber wenn dieses Ding da eh rumsteht, wäre es natürlich schön, wenn sie einfach die Uhrzeit anzeigen könnte.
Du kannst dem Gerät sagen, weck mich um 7 mit Hip-Hop.
Ja, weißt du, wie wir meistens machen ist, weck mich um 7 mit Vogelgezwitscher. Dann zwitschert nämlich plötzlich dieser Alexa rum. Und ich wache davon nicht auf, weil für mich ist mein Kopf so, Vogelzwitscher, ja, das sind ja Vögel. Und die Frau wacht auf und weckt mich dann. Das ist sehr praktisch für mich.
Kannst du dich auch mit Hühnergegacke wecken lassen? Weil das passiert sowieso hier.
Ja, hier, aber ich penne ja nicht hier. Ja, also es ist schon wild.
Ja, ist da ein Konzept dahinter oder ist das auch irgendwie alles egal? Ich weiß nicht, also.
Also ich glaube, die Aussage vorhin, die du gemacht hast, so lass mal einfach in jedes blöde Gerät, das für uns irgendwie über den Weg gelaufen ist, so ein Ding reinstecken, damit dieser Assistent so ubiquitous,
allgegenwärtig
wird, wie nur möglich, dass du einfach, egal wo du stehst, einfach dem Assistenten eine Anweisung geben kannst und der dieses Gerät, mit dem du sprichst, im besten Fall steuern kann. Das scheint mir schon irgendwie ein Ziel zu sein, wo sie hinrennen wollen, einfach damit du komplett nicht mehr lebensfähig bist, wenn du keine smarten Geräte mehr hast, die mit deiner Alexa reden.
Also, nicht zu vergessen ist, dass Amazon ja keine Mobilfunk-Hardware hat, auf die sie zurückgreifen können, ja. Keine eigene, die sie steuern können. Das heißt, wenn du nicht irgendwie links liegen gelassen wirst von den Buden, die alle sagen, hey, wieso, ich arbeite mit Google und ich arbeite mit Siri zusammen, das reicht ja irgendwie, dann musst du halt so allgegenwärtig sein wie nur möglich, sodass du die ganzen Hersteller, die halt diese ganzen Assistenten einbauen und Nutzer gewöhnen sich daran und so weiter, dann musst du halt irgendwie allgegenwärtig sein. Und das schaffst du halt, indem du einfach diese Fuhre von Geräten in den Vorgarten kippst. Das ist sicherlich ein Grund. Das ist eine Ansage gewesen an andere Hardwarehersteller. Hier, wir sind nicht irrelevant. Wir bauen das überall ein, uns benutzen Millionen von Leute und uns könnt ihr nicht einfach außen vor lassen, sonst beschweren sich Leute.
Aber haben sie nicht immer noch das Problem, dass so der Skill-Store relativ dünn ist mit sinnvollen Sachen oder Sachen, die funktionieren? Weil sie versuchen ja doch sehr, die Entwickler da anzustoßen, dass sie da irgendwelche Skills bauen. Aber so oft ich da reinschaue und dann, hey, du hast super einen Skill um für deine Busabfahrtszeiten, dann versuchst du da deine Bushaltestelle rein zu diktieren, dann sagt er, ich habe dich leider nicht verstanden, weil deutsche Bushaltestellen viel zu komplizierte Namen haben.
Ja, also, das Blöde ist ja, die meisten Skills sind mir völlig egal. Also, weißt du, wenn du irgendwie die ganze Zeit informiert werden möchtest, wie es beim Fußballspiel steht, dann kann dieses Gerät das. Aber wenn du, also diese komplexen Dinge, die macht dieses Gerät für mich einfach nicht. Was ich damit mache, ich mache Lichter an und aus, ich habe irgendwelche Szenen definiert, stell mir Timer, ich lasse mich wecken davon, ich spiele Musik damit, ich spiele Babylieder damit, was plötzlich super wichtig geworden ist. Wir haben inzwischen in jedem verdammten Raum so ein Teil stehen, weil man damit sagen kann, ruf mal in der Küche an. Und aber das ist einfach super viel wert plötzlich geworden. Und wenn ich halt spezielle Dinge brauche, dann baue ich mir halt so ein Shortcut, so ein Siri-Shortcut damit. Sowas wie, entsperr mal die Wallbox.
Und es könnte halt, du sagst es schon richtig, also du machst keine komplizierten Dinge damit und es könnte halt irgendwann mal zu einem Problem werden, wenn wir in einen fortgeschritteneren Zustand von so smarten Assistenten kommen, also wenn die nicht nur simple Timer für uns stellen, sondern wenn die halt Zugriff auf Adressbuch haben und halt sagen, irgendwie schreib mal halt meiner Tante dritten Grades irgendwie eine SMS oder so weiter. Also wenn du irgendwie diesen persönlichen Aspekt da reinbringst und nicht halt so eine simple Tätigkeit hast wie mach das an oder mach das aus, dann könnte es halt durchaus zu einem Problem werden, dass Amazon diese Integration nicht hat, weil du, ich weiß gar nicht, ob du Amazon irgendwie dein Adressbuch füttern kannst, ob du Kalenderinformationen reinbekommst. Klar. Weißt du, was steht heute auf meinem Plan?
Ja, und so kannst weiter. Du aber und das tut das Ding ja völlig
ja, fein. Die Frage ist dann, ob es Leute machen und so weiter. Also bei dem Google, da hast du es halt automatisch, weil du läufst auf dem Telefon, das ein Google baut. Und Das ist nur interessant, wenn sich alle drei relevanten Assistenten weiter entwickeln, wo dann dieser Aspekt zum Tragen kommt, ich weiß viel mehr über meinen Nutzer als du. Mhm. Du kannst nur irgendwie Skills machen. So. Mhm. Sehr lustig, auf Microsoft Event fiel irgendwie nicht einmal der Cortana-Name. Auch nicht bei den Kopfhörern, die sie vorgestellt haben. Ja, arbeitet
ist wahrscheinlich zusammen. Auch Quatsch. Ja. Hat halt Amazon gesehen, es gibt hier Händler, die verkaufen solche Regale für die Steckdose, wo du auf die Steckdose ein kleines Regälchen draufschraubst und dann dort oben drauf den smarten Lautsprecher stellst.
Weißt du, was lustig ist?
Du hast sowas.
Ich habe vor 4 Stunden sowas bestellt. Mhm. Also es meinst, das Gerät, das ich bestellt habe, sieht ein bisschen anders aus. Da steckst du den einfach direkt in die Steckdose. Und dann hast du nicht dieses komische Regal, weil das natürlich albern ist. Aber ja, sowas gibt's halt. Also sowas gibt's und das ist natürlich der Grund, warum es einen Echo Flex jetzt gibt. Also ich habe dieses Ding natürlich genau, weil wir haben noch einen Google Home Mini, der halt einfach da ist, damit man so ein bisschen, weil ich das gerne weiterhin wissen möchte, wie funktioniert dieses Gerät im Vergleich. Und der kann Dinge besser, als halt eine Alexa das kann. Und das macht aber halt Sinn eigentlich. Also das hätte schon immer Sinn gemacht, dass man dieses Gerät direkt in die Steckdose stecken kann. Aber konnte man halt bisher nicht.
Tja.
Ich fände es ja sehr schick, wenn ich so an meinen Steckdosen auch so USB-C rauskommen hätte. So wo so Kabel reinstecken lassen und Geräte laden und so weiter. Das wäre schon sehr schön.
Es gibt da so Adapter für, das ist mega praktisch.
Ja, sowas gibt. Wie Adapter meinst du?
Ja, die von 230 Volt auf USB-C heißt Netzteil-Mega-Ding.
Du kannst das schon hinter der Wand und so weiter verbauen, ne?
Schau mal in der Schachtel von deinem iPhone.
Ja.
Nein, nein, ich will ja gerade nicht diesen. Ja.
Das meint der Basti.
Ach so, nein, ich. Basti versteht mich falsch dann. Ich will das so verbaut haben in der Steckdose.
Ja, da hatten wir mal was besprochen, was so dann neben der Steckdose so um 45 Grad in der Ecke so ein USB hatte, aber das war auch irgendwie
Käse. Oh Gott, es gibt Unterputz-USB-Steckdosen beim Konrad zum Beispiel zu kaufen.
Ja, ja, klar. Ich kann das nur nicht anbringen.
Das sieht aus wie Schwein.
Ach so, das gut, ich will wirklich, das auch nicht anbringen.
Was ist denn da los? Oh Gott. Also es ist die Intellinet-Unterputz-Steckdose mit USB in weiß. Ich weiß nicht, was da los ist. Also die Leute, die sich über Spaltmaße bei Model 3 beschweren, die sollen sich mal dieses Ding angucken. Das ist ja wirklich, das ist ja furchtbar. Und das gibt es als USB-C-Variante. Das ist ja noch fein, die USB-A-Variante. Und da, wenn du Variante hättest du umschalten können. Mhm. Da war sie da, hier weiter unten. Da, mach mal hier die. Okay, da hat einfach vielleicht auch jemand, der einfach blind ist, das Foto gemacht. Also was ist denn da los? Weil es gibt offensichtlich auch noch eine Variante, die nicht komplett kaputt aussieht. Aber ja, theoretisch will man das natürlich direkt neben seiner normalen Steckdose. Der Nachteil war ja irgendwie, dass es sowas irgendwie von Boucher gibt und es pfeift die Schwein. Mhm. Und das willst du natürlich dann auch nicht.
Nee.
Aber warum ist dir an der Stelle wichtig, dass es hier ein USB-C ist und nicht ein USB-A einfach?
Weil der USB-C-Stecker schöner ist? So wegen richtig rum, falsch rum?
Ja, also ich meine, die hier, die geben auch nicht wirklich nennenswert Strom. Also da mit Schnellladen ist da auch nichts los. Das ist alles ein bisschen schwierig.
Ist neu.
Ja, nee, bis sowas bei den Steckdosenleuten ankommt, das ist.
Da brauchen wir noch einen nächsten Standard.
Ja, wahrscheinlich.
Nächsten 15 Jahre, okay.
Ja, nee, schauen wir mal.
Ich stelle mir das nur so schön vor, auf so einer, weißt du, in so einer Küche, so einer typischen Küche, wo du halt nicht die Netzstecker alle an einer Steckdose haben willst und so weiter, auf so einer Küchenplatte und so. Naja.
Ja, deswegen habe ich mir in der Küche einen USB-Port halt verbaut, im Oberschrank. Da ist es halt noch ein USB-A-Port, weil. Es gab damals noch kein USB-C und das ist natürlich schon praktisch, weil da steckst du halt einfach zack von unten dieses Kabel rein und alles ist fein.
Ich habe gedacht, ich bin clever und leg mir mal neben das Bett so ein G-Pad, weil dann kann ich irgendwie, wenn ich einschlafe oder so, einfach mein iPhone neben mich werfen auf dieses G-Pad und dann lädt das da
über Nacht.
Und ich muss nicht im Dunkeln irgendwie mit dem Stecker rumtun und das Ding suchen. Stellt sich raus, dass zumindest das eine G-Pad, was ich jetzt probiert habe, einfach sehr, sehr leise, aber in einem sehr stillen Schlafzimmer dann sehr, sehr laut vor sich hin pfeift.
Das ist immer sehr gut.
Und das habe ich dann auf Twitter gefragt und es gibt wohl solche, die im Nicht-Ladezustand pfeifen, solche, die im Ladezustand pfeifen und solche, die die Schnauze halten. Jetzt ist die Frage, welche genau tatsächlich immer die Schnauze halten. Also bisher bester Hinweis ist vielleicht eventuell unter Umständen Anker, dass die mehr Ruhe geben als die anderen, aber trotzdem irgendwie albern, dass das ist. Es ist sehr leise, aber weißt du, wenn du halt schlafen willst, dann ist es schlecht. Ja. Okay. Wir haben gehört, dass möglicherweise ein neues iPhone SE unterwegs ist. Sieht aus wie das iPhone 8, kommt nächstes Frühjahr. Ist auch innen drin, dem iPhone 8 entsprechend. Und wahrscheinlich dürfte das dann halt unter der aktuellen untersten Preismarke irgendwo bei 200-300 Euro rausfallen und damit möglicherweise die Dingens verdingens, die kleinen Displays tatsächlich dann absägt. Und dann müssen Leute weinen und dann können sie es nicht kaufen, weil ihre Arztkittel zu klein sind und so weiter.
Ja, es wäre sehr traurig, weil ich also weiterhin ja sehr an diesem Gerät, dieses Gerät weiterhin sehr, sehr schön finde für gewisse Dinge. Und ich mir jetzt immer langsam überlegen muss, dass ich ein neues SE kaufen muss, bevor dieses hier rausfällt, wobei vielleicht dann das alte SE billiger wird und ich endlich eins mit sinnvollem Speicherplatz.
Die kosten ja schon jetzt nichts mehr, oder? Die kosten 100 Euro oder so, oder?
Ja, das ist immer noch zu viel.
Ich habe ein 11 Pro für 100 Euro Fußnote.
Fußnote noch nicht da. Ich weiß nicht, der ist der Selling Point von diesem SE nicht die Größe?
Nee, der Preis. Erstmal nur Preis. Weißt du, Größe ist ja zweitrangig.
Ja, okay.
Aber für manche Leute darf es halt nicht zu groß werden. Und das 8 wäre halt dann zu groß und dann heulen sie. Ja, aber es ist ja nicht wirklich so groß. Es ist ja auch sehr dünn.
Ja, zu groß. Es ist einfach zu groß.
8 ist, naja, gut.
Sie könnten sie auch einfach dünner machen und klein lassen.
Oder machen sie das Design wie 8, aber so klein wie ein 5er.
Das wäre schön. Das wäre sehr schön.
Das wäre sexy.
Wird ja nicht passieren, oder?
nein, wahrscheinlich nicht.
Die Theorie war ja, dass sie die kleine Displaygröße irgendwann jetzt abschneiden und weil sie keinen Bock mehr drauf haben, für so klein auch mitzudesignen und so. Aber sie haben ja gerade erst einen neuen kleinen iPod Touch rausgebracht. Also die Größe, die wird noch eine ganze Weile
leben. Dass es diesen iPod Touch immer noch gibt.
Naja. Sehr dünn.
Den habe ich einfach überhaupt nicht mehr auf dem Schirm.
Sehr klein. Aber ich weiß nicht, das SE ist halt schon ein sehr lange jetzt ein sehr guter Deal gewesen. Ne? Hast ein iPhone, hast alle Services, ist sehr klein, ist sehr billig, ist nicht schlecht, also völlig in Ordnung.
Ist nicht schlecht, hat jetzt, glaube ich, schon 4 Jahre auf dem Buckel, oder?
Das mag sein.
Da ist, glaube ich, ein A9 verbaut, oder wenn ich mich da jetzt nicht spontan aus dem Kopf heraus täusche.
Dieser iPod Touch ist ja echt wundervoll. Warum können Sie da nicht einfach ein blödes Funkding reinstecken? Das wäre genau das Gerät.
Das ist eine Diskussion wie vor 12 Jahren. Oder vor 10 Jahren irgendwie. Das ist gleich irgendwie. iPhone, das braucht kein Mensch. Was machen wir mit Kindern überhaupt? Die können auch kein iPhone haben. Ja. Da müssen wir ein iPod Touch, müssen wir ein Funkmodul reinstecken. Sehr schön.
Voll gut.
Sehr schön.
Also das ist
exakt die Diskussion von 2009.
Also der Formfaktor gefällt mir einfach sehr, sehr gut. Weißt du, da machst du noch ein Touch-ID rein und also mehr oder weniger hätte ich einfach gerne ein iPhone SE, was so aussieht wie ein iPod Touch. Also das ist ja wunderschön.
Ja, also iPhone SE, alte Version, ist ein A9 und das ist also ein iPhone 6S Prozessor, der da drin ist. Ne? Ja. Und das ist ja wirklich völlig in Ordnung. Und wenn da jetzt ein iPhone 8 reinkommt, wieso nicht? Ist ein bisschen die Frage, was sie mit dem Design machen, ob die
iPhone 8. Wenn ein 13 reinkommt, meinst du, ja.
iPhone 8 reinkommt, habe ich gemeint.
Yeah. Ja. Achso, iPhone 8 vom Design her, meinst du?
Ja. Und was dann eben, was sie mit auch Kamera und Farben und so weiter dort machen, wo sie eben vielleicht noch zusammenstreichen oder nicht, keine Ahnung. Aber das wird, glaube ich, sehr nett und das kann man eigentlich allen Leuten dann, die so.
Ja, Also mir, der Preis ist wahrscheinlich wirklich, wie du sagst, neben der Größe der interessante Aspekt an diesem Produkt. Weil ich weiß nicht, wie oft es wirklich nachgefragt ist, dieses Gerät. Das war ja am Anfang, als es rauskam, war es ja dann in, wie sagt man, Short Supplies, war schwierig zu kaufen, weil Apple scheinbar ein bisschen unterschätzt hat, wie viele Leute das dann wirklich kaufen wollten. Aber ich kann mir wirklich keinerlei Anhaltspunkte, wie gut dieses Gerät irgendwie sich etabliert hat, wie viel paar Millionen das verkauft hat. Deswegen, also, wenn sie eins neu auflegen, dann ist es ja durchaus eine Aussage, dass das scheinbar irgendwo eine Zielgruppe gibt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die groß ist.
Andererseits kann man halt auch sagen, wieso willst du ein iPhone SE 2 haben? Das kostet dann ohne Vertrag irgendwie 350. Du kannst dir aber auch die 350 in Form von einer Provision für einen Mobilfunkvertrag rauslassen und dann zahlst du das halt nicht, sondern kriegst ein kostenloses Telefon und zahlst nur einen Vertrag. Aber das ist für viele normale Leute einfach nicht nachvollziehbar, wie sie von den Verträgen übers Ohr gehauen werden. Und dann zahlen sie sich halt scheckig und kündigen nie und das die ganzen Probleme. Aber gut. So, Basti schreibt mir noch was auf.
Ich weiß ja nicht, wie wir fortgeschritten sind in der Zeit schon jetzt. Ich habe da noch ein etwas längeres Segment
ausgetüftelt.
Das ist aber jetzt nichts, was jetzt heute zeitkritisch ist.
Nö, das ist ja relativ zeitlos. Dann machen wir das mal heute nicht. Ich glaube, wir biegen einfach direkt Richtung Pixab. Das kann auch sich auch noch ein bisschen hinziehen dann. Aber zunächst erstmal, Bitsunser kommt heute mit freundlicher Unterstützung von Jimdo. Ich habe ja letztes Mal gesagt, da sind Leute zu Besuch, die brauchen eine Website.
Ja.
Jetzt ist tatsächlich ein Problem bei denen gewesen, die benutzen schon einen Konkurrenzbaukasten, aber genau dort ist das Problem aufgetreten, was wir ja auch immer hier besprechen, dass nämlich die der Aufwand, so eine Website mit Inhalt zu befüllen, manche Leute schon überfordert.
Ja.
Das heißt, du sitzt vor diesem Template. Das Template hat irgendwelchen Standardtext oder Beispielfotos oder Stockfotos schon eingetragen. Und dann ist es deine Aufgabe, alles an dieser Seite anzufassen und zu verändern.
Ja.
Und das war in dem Fall schon zu viel.
Oh je.
Ja, das heißt, der aktuelle Zustand bei denen ist halt, dass die Website so halb ausgefüllt ist quasi. Mhm. Die sieht auch so halb eigene Fotos, halb Stockfotos aus.
Ja.
Und das ist nicht so richtig gut, weil dann kommen vielleicht die Kunden irgendwann und wollen bitte das, was auf dem Stockfoto zu sehen ist, dort kaufen.
Ja.
Das gibt es dann ja gar nicht.
Ja.
Dann ist es schlecht, dann sind die traurig, dann gibt es wieder eine Ein-Stern-Bewertung. Deswegen ist halt vielleicht für solche Leute auch der Dolphin eine Option, wo du sagen kannst, die Seite erzeugt sich selbst aus Daten, die sie woanders schon finden kann. Auf Instagram, auf Facebook, auch für Google Maps. Mhm. Und dort schon mal die richtigen Sachen eintragen kann. Der legt auch schon die ganzen Pflichtangaben dort so an, dass da man nicht mehr ran muss, dass da alles schon stimmt, dass Google die Öffnungszeiten finden kann. Und dann ist halt nicht so eine halbfertige Seite da, die vielleicht noch ein bisschen schlimmer ist, als gar keine zu haben. Weiß ich nicht sicher, was.
Ja, ist schwierig. Also es ist halt so ein zweischneidiges Schwert. Also eigentlich willst du natürlich, wenn du eine Seite hast, die richtige Seite da haben, aber wenn sie dann falsch ist, genau das Problem, was du vorhin gesagt hast, dann verlässt du dich halt drauf, dass was da steht, stimmt, und dann stimmt es halt nicht.
Ja, deswegen, dass der minimale Dolphin, wo du einfach nur sagst, meine Firma heißt X, ich will den Domain und hier ist mein Google Maps Eintrag. Die stimmt dann schon. Das ist nicht viel, das ist nicht, weißt du, nicht super schön, aber die wichtigen Angaben sind da, das kann von Google gefunden werden, das kann von Google ausgelesen werden, hast du dein Minimum an SEO schon mal erledigt und es steht kein Quatsch auf der Seite. Da kannst du deine sozialen Profile dran knüpfen und dann hast du mal was auf einer eigenen Domain auf der Seite. Kannst du einen E-Mail-Service dazu klicken, hast du ein Kontaktzeug, was du reinholen kannst. Geht mal auf de.jimdo.com/bits und so und schaut euch das an, was ihr dort an entweder normalen klassischen Baukasten oder eben Dolphin, Chatbot und sowas haben könnt. Mit unserem Code BITS und so 20% Rabatt. Herzlichen Dank an Jimdo für die Unterstützung. Gut. Ich wollte nochmal eine Runde drehen um den LG OLED-Fernseher. Ich habe da jetzt ein bisschen reingeschaut und man kann sich hier nochmal den alten Ausschnitt anschauen von dem ersten Eindruck zu dem LG OLED-Fernseher, den ich damals gemacht hatte und hat weiterhin alles Bestand. Der ist sehr hübsch anzuschauen, wenn man alle Einstellungen, die aus der Fabrik kommen, sofort auf das Gegenteil verkehrt. Mhm. Also es ist einfach alles an dem Ding, was eingestellt ist aus der Fabrik, ist falsch. Das ist alle Farben, alle Presets, es ist einfach kompletter Wahnsinn, wie die dieses Ding ausliefern. Jetzt kommt dazu, ich habe den geliefert bekommen mit Firmware-Version 2.0. Also das ist hier der LG OLED 65B8 LLA, den ich habe. Schöner Name.
Natürlich.
Das Einzige, was man wissen muss, ist OLED. Dann 65 sind die Zoll. Den gibt es auch in 55. B ist der kleine Prozessor. C wäre der große Prozessor. Und 8 ist 2018. 9 ist 2019. Und das LLA bezieht sich, glaube ich, auf den Tuner und den Fuß. Ist aber egal. Also der Fuß ist so ein bisschen, aber den will man am besten auch aufhängen. Und man will ihn nicht von hinten anschauen, weil der von hinten ein bisschen wild aussieht, weil der so nur unten dick ist und oben ist er nur ein Millimeter dick. Aber auf jeden Fall, ich habe den mit Firmware 2 aus der Schachtel geholt. Dann habe ich ihn geupdatet auf Firmware 4 irgendwas und inzwischen ist Firmware 5 raus. Problem ist, dass diese Firmware 4, die ich erwischt habe, ist genau die eine Version, wo sie am Gamma rumgespielt haben, was kaputt ist, sagt irgendein Forum. Und ich glaube auch, dass am unteren Ende könnte so ein bisschen mehr Detail in den Tiefen schon noch vorhanden sein. Und ich bin jetzt auch das erste Mal, und ich muss dann irgendwie ein Upgrade oder auf das Ding machen oder ein Downgrade auf ein bisschen eine ältere Version. Das kann man vermutlich mit einem USB-Stick oder mit einer iPhone-App machen, aber da muss man wieder ans Internet lassen. Und das ist das zweite Problem bei dem, der darf auf keinen Fall ans Internet. Ja, das ist eine Cookie-Spyware-Maschine auf oberster Ebene.
Sehr gut.
Den will man also nicht, und alle anderen auch, also nicht, dass da falsche Hoffnungen aufkommen. Klar. Das ist bei allen anderen Herstellern genauso. Du kannst schon ein paar Sachen per Software abdrehen, aber ich glaube denen nicht. Ich habe jetzt noch nicht aufs Netzwerk geschaut, was da wirklich rauskommen würde. Aber das Ding darf halt nicht ins Netzwerk, weil es halt ein IoT-Gerät der verseuchten Sorte ist, ab Werk.
Und, natürlich.
Du willst da auch nicht irgendwelche, diese eingebauten Apps, die funktionieren schon, so YouTube und Netflix und so, aber da bist du echt mit einem Apple TV besser bedient oder mit einem Fire Stick oder irgendwas, aber nicht das, der darf nicht ins Internet. Der hat WebOS drauf, der ist sehr schön. Vom Prinzip her, dass der WebOS drauf ist, ist sehr schön, aber so richtig super rund zu bedienen ist es nicht. Der hat so eine V-Mode-artige Fernbedienung, wo du mit so einem Cursor auf dem Bildschirm rumsuchen kannst. Die funktioniert so mittelgut, ist okay, aber nicht richtig super. Was relativ stark nervt, ist, dass der Fernseher mit seinem OLED, der kann sehr hell. Und viele von den On-Screen-Displays, die sie übers Bild einblenden, die sind auch auf 100% Helligkeit.
Ja, sehr gut.
Das heißt, du bist im dunklen Raum, hast eine dunkle Szene, machst das Menü auf und deine Augen werden auf den Mond gelasert.
So gehört sich das, ja.
Ja, also solche Feinheiten so von UX, wie das so wirkt, schwierig. Ja. Wenn man sich die Changelogs von den Firmware-Versionen durchliest, da ist bei jeder ist irgendwas anderes, was sie kaputt machen. Beim einen geht irgendwie der Atmos-Sound nicht richtig, dann drehen sie an dem EQ von dem Fernseher rum irgendwie, dass die Zischlaute auf dem nicht so schlimm klingen, dann ist
sehr
irgendwie
schön.
Bla. Also es ist schon, die Firmware, die läuft auf vielen Geräten und da machen sie halt fürs eine Gerät einen Fix und dann machen sie an einem anderen Gerät was kaputt. Also man muss schon gucken, welche Firmware man auf dem Ding haben will und welche gerade zufällig funktioniert. Sie haben jetzt bei dem 2018er Modell, glaube ich, noch, ich glaube, Google Assistant hinzugefügt. Ich weiß nicht, in welcher Form, dass du das Ding steuerst oder das ist auch egal. Will ich nicht benutzen, darf es eh nicht ans Internet. Und für die 2019er ist angekündigt, dass sie eben AirPlay nachrüsten. Ich hatte auch schon gesagt, das B-Modell versus das C-Modell. Das C-Modell ist teurer und das kann halt als wesentlichen Unterschied zugleich HDR und High Frame Rate. Mhm. Habe ich mir gedacht, ist ja egal, woher kriege ich denn High Frame Rate und HDR? Stellt sich raus, zum Beispiel die PS4 Pro, die könnte das schicken und die will das auch schicken, wenn du zum Beispiel sowas aufmachst wie die Netflix-App auf der PS4. Mhm. Die macht nicht das so wie beim, scheinbar zumindest, macht das nicht so wie in Apple TV, dass der Apple TV das Menü in der einen Auflösung zeigt und dann runterschaltet auf 24 Frames, aber HDR.
Ja.
Scheint auf der PS4 Pro nicht zu gehen, jedenfalls beschwert er sich. Weil die will immer 60 schicken, immer 60 Frames und HDR und das kann der Fernseher nicht. Mhm. Und dann beschwert sich die PS4, das kann der aber nicht abhaben und dann geht das halt vielleicht nicht, aber dann nimmst du halt einen anderen Player, der das korrekt umschaltet. Das ist so eine kleine Einschränkung. Und dann, wenn du aber mal das alles eingestellt hast, wenn du alles ausgeschaltet hast, die ganzen Bildbehandlungsdinger und wenn du die richtige Firmware drauf hast und wenn du den nicht am Internet hast und wenn du dann Apple TV dran hast oder eine PS4 Pro zum Spielen, dann sieht der richtig nett aus, was da an Bild rauskommt. Er hat immer noch so Kleinigkeiten an, ich weiß nicht, was das ist, ob das ein Bug ist oder ein Feature, dass er manchmal einfach das Bild zu dunkel dreht und dann musst du es wieder von Hand hochdrehen oder ob das ein Feature ist und ich halte das falsch, weil es ist sehr kompliziert festzustellen, welches Set von Einstellungen greift gerade, weil er pro Input, also HDMI 1, und pro Signalsorte separate Sets von Einstellungen hat. Das heißt, du kannst so Kombinationen erzeugen, wo dann wieder was Unerwartetes passiert, weil das Signal irgendwie dann doch HDR war. Und dann hat er für sich gemerkt, HDR hat er gestern dunkel gedreht, aber da war es vielleicht Nacht und heute ist wieder Tag. Und dann,
das ist alles mir viel zu kompliziert. Ich bin einfach froh, dass ich so einen ollen Fernseher habe, der irgendein Bild irgendwo anzeigt.
Ja. Das stimmt schon, es ist ein bisschen zu kompliziert und all das kann man normalen Kunden auch nicht zumuten, weil die wissen das alles nicht, was sie da überhaupt sehen und dann machen sie den Soap-Opera-Modus an und dann ist alles schlecht und dann müssen sie vielleicht weinen oder sie sehen es nicht und sind voll glücklich und sagen, ui, ist bunt.
Ja, wahrscheinlich.
Ja. Wenn du dir das aber korrekt einstellst und dir so Inhalt anschaust, der dafür gemacht ist, also vor allem Netflix-Eigenproduktionen sehen teilweise wirklich unfassbar fantastisch aus, dann ist das das ist schon irgendwie wert, sich das anzutun. Auch wenn du sowas wie Red Dead Redemption spielst und da den HDR-Modus hast und dann reitest du mit deinem Pferdchen in den Sonnenuntergang, ja, freust du dich einfach, ist sehr schön. und ich kann auch nochmal wiederholen, der wird jetzt regulärer Preis, wird so verkauft für etwas unter 2000, was viel zu viel ist dafür, dass der so eine Spyware-Maschine ist und dass der Fuß gar nicht so besonders ist. Also wenn man den so, ich würde sagen, deutlich unter 1500 bekommt, Richtung 1000, dann kann man den mal langsam shoppen, weil irgendwann werden die auch aus dem Lager rausfallen, dann sind sie weg und dann gibt es halt nur noch die 2019er Modelle, die noch teurer sind. Aber dann ist das alles sehr nett. Also ich würde sagen, kein Kabelanschluss rein, kein Satellit, sondern alles extern irgendwie zufüttern.
Ich kann halt extern zufüttern.
Er hat vier externe HDMI-Ports. Was? Wie nicht zufüttern?
Wenn du Satellit oder Kabel hast, immer nicht zufüttern. Für weniger Fernbedienung. Also Apple TV sehe ich komplett ein. Aber wie jetzt zum Beispiel, ich möchte auf keinen Fall meinen externen Receiver haben für irgend so einen Scheiß. Das ist einfach so schrecklich. Immer dann, ja, jetzt schaltest du auf HDMI um. Und boah. Also nicht, dass ich jemanden fernsehen würde, aber...
Ich weiß nicht, wovon er redet.
Ich habe so einen Satellitenreceiver im Fernseher und da geht das Kabel rein, dann kann ich im Fernseher einen anderen Kanal auswählen. Sehr gut für, wenn man für die dreimal im Jahr, wo man mal ein Fernsehsignal braucht.
Nee, würde ich nicht machen.
Immer.
Nee, der kann ja sicherlich auch. Gibt's das noch, das gab's mal, dass sich die Receiver über Satellit ihren Update geholt haben?
Mhm.
Vielleicht kann der das auch, dann update er sich irgendwann. Es gibt sogar so einen Schalter für Auto-Update für den Fernseher, sehr gruselig.
Ja, immer Auto-Update.
Alle Farben wieder kaputt.
Immer Auto-Update.
Nee, ich weiß nicht, das ist aber kein Zustand. Ne? Also das kann man sich jetzt schon das Ding kaufen, ja, und man kann da reinschauen und wenn man alles richtig eingestellt hat, dann ist für diese Woche alles in Ordnung.
Nee.
Aber das ist ja kein Zustand. Also der weitere Weg muss ja schon sein, sowas so teilweise in manchen Industriegremien angedacht ist, dass der Player sagt, so hätte ich das gerne und so machst du das jetzt Fernseher. Ja, dass da Metadaten mitkommen, so soll es aussehen. Dolby Vision ist so ein kleiner Schritt in die richtige Richtung, deswegen sieht auch im Schnitt alles an Dolby Vision viel besser aus als das HDR, was Amazon rausspielt. Mhm. Aber das kann ja niemand einstellen. Also weißt du, das geht ja nicht. Ja, und was halt an 4K-Content so da ist, ist halt jetzt auf den Streaming-Services so ein bisschen was. Da ist auch der deutsche iTunes Store ein bisschen dünner als der amerikanische. Mhm. Und viele von den Titeln, die halt verfügbar sind, sind halt so Rotz. Irgendwelche Superhelden.
Nee. Superhelden, hervorragend.
Ich habe gerade gelesen, sehr gut, aber Superhelden sind gar kein Cinema.
Ja, Scorsese hat. Ja.
Scorsese
hat keine Ahnung.
Der hat keine Ahnung. Also, wenn du so eine Aussage triffst, aber gut.
Vielleicht ist er was Wahres dran.
Das ist so wie Fincher, der vor Jahren gesagt hat, die auf dem Smartphone so keine Kinofilme anschauen und so weiter. Ja,
genau.
Ja, super akkurat gewesen, die Voraussage.
Und wenn du so einen Titel hast, der so ein bisschen mit dem HDR spielt und so ein bisschen guckt, wie man da mit den Highlights und den Tiefen spielen kann, dann sieht es halt wirklich sehr, sehr gut aus, so dass sich tatsächlich irgendwelche Lampen oder ein Fenster von draußen blendet. Das ist wirklich so ein, das ist ja vielleicht Absicht, vielleicht ist es auch übertrieben, dass sie sagen, hey, wir haben HDR, guck mal, wir können dich jetzt blenden.
Mhm.
Geht beides. Aber diese LG-Panels sind sehr schön, die funktionieren, da kann man, die machen ein sehr schönes Bild, wenn man es denn lässt. Und wenn man es irgendwo recht günstig herkriegt, dann kann man das durchaus machen. Ich nehme an, dass manchmal gehen zu Weihnachten die Preise hoch, manchmal gehen sie runter. Kann man sich jetzt mal dieses Jahr anschauen, was da passiert. Ich finde beide Füße, die jetzt da angeboten werden, gleich albern. Kann man sich aussuchen.
Also der Halbrunde ist ein bisschen hübscher, aber ich meine, sie sind beide ähnlich albern.
Ja, also am besten aufhängen und
sich selbst aufhängen, bevor man sich nur einen Fernseher kauft. Das ist einfach Fernseher einfach ganz furchtbar.
Ja, oder man darf da nicht so empfindlich sein wie Leo. Leo würde jetzt sagen, ist doch alles egal.
Ja, oh, Chang Hong irgendwie mit Tesa an der Wand.
Ja, man muss halt, muss man auch beachten, nah genug davor sitzen können, sonst sieht man eh nichts davon. Ne? Also wer so ein Mini-Fernseher mit 65 Zoll halt ans andere Ende vom Flur hängt, der braucht ihn auch gar nicht erst kaufen.
46 Zoll und das 4 Meter entfernt. Beste.
Du kannst Full HD. Du kannst ja auch da vorne ein iPhone hinstellen, es kommt aufs Gleiche raus.
Nein. Aber jetzt weißt du auch, warum die Leute weiterhin auf UHD-Fernsehern SD-Fernsehmaterial angucken, weil sie einfach alle blind sind und weit weg sitzen und weiß ich nicht was und Fliesentisch muss dazwischen. Weißt du, wie das ist?
Ich habe mir jetzt extra
einen Fliesentisch gekauft.
Nee, so ähnlich.
Oh.
Problem ist, so, wenn du da einen normal großen Couchtisch dazwischen stellst, passt nicht hin. Weil dann kommst du nicht mehr aufs Sofa, weil der Platz zwischen Sofa und Fernseher ist ungefähr so tief wie ein Couchtisch. Also, bin ich gegangen.
Ja, okay.
Zum IKEA.
Ja.
Und da gibt es dieses Gerät hier.
Ja.
Den kannst du durchgucken unten.
Den kannst du dir so ein bisschen unter dein Sofa schieben, so ein Laptop-Gestell. Und kannst du da irgendwie deine Fernbedienung und Zeug hinlegen und das funktioniert ganz okay.
Und vor allem, wenn man Beistelltischchen.
Mhm. Man kann dort auch direkt Speisen drauflegen und dann kommen die einfach noch näher an den Mund.
Ja, das ist so ein Tischchen, das hat so eine Grundform wie so ein C und den unteren Teil kannst du unter das Sofa schieben.
Wie der Buchstabe C, nicht wie der am Fuß.
Ja, wie der Buchstabe C und dann kannst du oben auf dem oberen Teil vom C kannst du irgendwas draufstellen, das ist eine Glasplatte. Kostet 20 Euro, passt sehr hervorragend zu einem OLED-Fernseher, der quasi im Sofa drin steht. Ich sage euch, das ist der einzige Weg. Sonst braucht ihr den überhaupt nicht kaufen, weil ihr nichts davon seht.
Ich möchte das dementieren an der Stelle.
Let's agree to disagree.
Nicht korrekt.
Ja. Aber ich weiß nicht, ich habe ja auch neulich schon mal erzählt, also ich nehme an, dass LG designt die Produkte so und verteilt die Features so auf die Produkte, damit sie mehr Geld rausholen. Weil es gibt Leute, die wollen halt ihren Fußball in Soap-Opera-Modus sehen. Aber es ist halt Quatsch. Andererseits verkaufen auch andere Firmen quatschige Produkte, weil sie damit mehr Geld aus ihrem Know-how rausholen können.
Ja.
Also, ist halt so.
Ja.
So.
Ja.
Ja, gut. Alex, was hast du?
Ich habe diese Woche mal recherchiert. Alles betreffend WatchOS. Und WatchOS 6 hat ein neues Feature, das sich Audiobooks nennt. Hörbücher. Und das wurde auch auf der Keynote ganz gut angepriesen. Und ich habe mir das jetzt mal näher angeschaut. Und das ist nicht so leicht, dieses Audiobooks-Feature. Und zwar ich habe mir das für die Watch angeschaut und ich muss natürlich nochmal Nachtrag leisten, weil Leo und ich hier vor 2-3 Wochen so Behauptungen in den Raum gestellt haben, dass mit den Hörbüchern, Apps auf dem iPhone und so weiter, ist alles schwierig und so weiter. Das muss ich mal gerade biegen für uns alle hier. Also Hörbücher auf dem iPhone sind weiterhin natürlich kein Problem. Du kannst den Store bemühen, dann kannst du welche runterladen. Du kannst auch weiterhin eigene Hörbücher über iTunes oder einen anderen Weg, kabelgebunden, Wi-Fi, auf das iPhone schieben. Das ist alles möglich, was wir vor 2-3 Wochen explizit sagen wollten, ist, dass die Books-App auf dem iPhone, dass die nicht so funktioniert wie mit EPUBs. Also du kannst ja auf dem iPhone mittlerweile sagen, hier habe ich das EPUB im Internet gefunden, klick mal Share Sheet an und dann kopiert es mir dieses Buch in die Books-App. Und das geht halt nicht mit Hörbüchern. Also wenn du so ein Hörbuch im Netz rumliegen siehst, dann kannst du halt nicht sagen, bitte kopier mir das mal in die Books-App, um da mein Hörbuch zu hören. Das geht nicht. Sondern das kannst du nur bei iTunes dort reinladen. Wenn wir jetzt über eigene Hörbücher sprechen, also Sachen, die du von einer CD gerippt hast, etc. Und da kommen wir nämlich auch zu den Einstellungen, was die Watch angeht zum Beispiel. Also Hörbücher auf die Watch zu bekommen, geht im Moment nur, wenn du sie im iTunes Store kaufst. Und auch dann ist es so, dass du nur die ersten 5 Stunden von so einem Hörbuch auf die Uhr kopiert bekommst.
Was?
Was alles sehr suboptimal ist. Also diese Uhren, die haben ja jetzt 32 GB an Speicher und trotzdem kopiert dir das iPhone da nur die ersten 5 Stunden rauf. Also du kannst jetzt nicht sagen, ich gehe jetzt hier, fahre jetzt für ein Wochenende weg und nehme mein Hörbuch mit, sondern du kriegst irgendwie die ersten 5 Stunden rauf kopiert. Das ist komisch. Und das gilt halt auch nur für Hörbücher, die du aus diesem iTunes-Store gekauft hast. Ich habe kein anderes eigenes Hörbuch über diesen Weg auf die Uhr kopiert bekommen. Aufs iPhone ist kein Problem. Auf iPhone gibt es 1000 Anwendungen und auch der iTunes-Weg zur Books-App, der funktioniert weiterhin. Es geht darum, diese Hörbücher unabhängig auf der Uhr zu haben. Also, dass du nur mit der Uhr aus dem Haus rausgehen kannst. Und jetzt kommen wir zu meinem Pick. Mein Pick ist, ich hab wirklich lange gesucht, weil es gibt wirklich schöne Hörbücher-Apps fürs iPhone. Bound ist so seit Jahren mein Kandidat dafür. Aber alle von diesen schönen Apps unterstützen nicht den Schritt, diese Hörbücher wirklich lokal auf die Uhr zu kopieren. Und das ist so ein Segment von Apps, das scheint extrem selten bedient. Und da gibt es so einen Kandidat, der sieht nicht super schrecklich aus. Der sieht so ganz okayisch aus. Der ist super simpel, der hat nicht die schönsten Icons, aber der ist okay. Und der nennt sich Mixtape Audio Sync, so heißt die App. Und das, was die App macht, ist, du kannst halt sagen, hier ist mein selbst erstelltes Hörbuch und bitte kopier mir das mal von meinem iCloud Drive, von meiner Dropbox direkt auf die Uhr. Dass ich sage irgendwie, ich habe jetzt meine hier eine Uhr mit meinen 32 GB an Speichern und das knall ich mit Hörbüchern voll. Und das kann diese App. Die kann die direkt auf die Uhr kopieren, die Hörbücher. Du kannst tricksen, kannst du als in iTunes importieren, als Musik, also das Musiklabel rausnehmen, Hörbuchlabel rein und so weiter. Nee, das, also es geht schon darum, das Hörbuch als Hörbuch auf die Watch zu bekommen. Und das ist der Weg, den ich gefunden habe nach App Store-Recherche, die immer nicht sehr schön ist, wenn du so selten, also so Kandidaten hast, wo es nicht so viele Apps gibt. Das ist jetzt auch keine Software, die jetzt, also die letzte Version liegt ein Jahr zurück, möchte ich sagen. Das ist relativ viel, nach meinem Empfinden so. Funktioniert, habe ich ausreichend ausprobiert, stehe ich dahinter. Aber es kann auch sein, also wenn jetzt irgendwie diese Watch vielleicht noch ein bisschen populärer wird, wenn sich rumspricht, dass die Speicher hat und so weiter, dass auch diese schönen Hörbuch-Apps vielleicht so eine Option anbieten, Sachen direkt auf die Watch zu kopieren. Das wäre sehr, sehr sinnvoll. Ich meine, Audible ist eine eigene Nummer, die iTunes Hörbuch-Kaufgeschichten auch eine eigene Nummer. Mit Fußnote-Einschränkung 5 Stunden auf der Watch nur. Aber wenn du eigene Hörbücher hast, ist dieses Mixtape-Audio-Sync für 3,50 Euro eine Möglichkeit, seine Hörbücher da mal kurz rüber zu kopieren.
War da nicht was mit Audible und sie dürfen jetzt doch am Bergwerk vorbei verkaufen?
Audible weiß ich es nicht, aber Audible hat Watch-Apps, weil die kenne ich eigentlich nur diese Funktionalität, weil die Probleme hatte. Also die waren mal auf meinem Radar, weil die nicht richtig funktionierte beim Abspielen. Ich habe keinen Audible-Account, ich weiß nicht. Das ist ja, also Audible ist ja schon einfach so die Nummer, was Hörbücher angeht. Audible ist ja auch Amazon. Also ich kann mir da, kann schon sein, dass die eine spezielle Nummer hatten, eine Vereinbarung hatten.
Ja, und du kannst mit der App kannst du wahrscheinlich auch so eine einzelne Podcast-Episode darüber schubsen.
Ja, ne? Also sie sagen Hörbücher, aber sagen halt auch irgendwie hier in Klammern Sprachnotizen, alles an Audio, was du auf der Uhr haben möchtest. Mhm. Und die Uhr ist ganz schön, wenn du halt einfach aus dem Haus gehen magst, auf deinen Spaziergang und dir die AirPods in die Ohren setzt, dann kannst du halt sagen, spiel mir mal dieses Audio-File auf die Kopfhörer ab. Ist relativ bequem, weil du kannst halt relativ viele Cloud-Services verknüpfen und sagen irgendwie, aber meine Audiobücher oder meine Audio-Files, die liegen auf der Dropbox, die liegen irgendwie auf der iCloud, verknüpf mal und dann spiel die mal runter und übertrag die auf die Uhr.
Mhm. Ja. Gut. Ja, das heißt, du kannst auch, wenn du auf einer Website bist, auf dem iPhone, auf dem Safari, kannst du sagen, hier Podcast, Download-Link zu diesem MP3 und das dann rüberschubsen.
Ja, das sollte alles so gehen. Ich meine, auch wenn du auf dem iPad bist, hast du ja einen Download-Manager mittlerweile. Also selbst wenn der direkte Transfer in die App nicht funktioniert, kannst du es halt zu der erste irgendwie auf iCloud Drive laden und von dort ziehen.
Ja, das ist ja nicht so schlecht, weil das ist auch eine Systemfunktion. Ja, also wenn du irgendwo im Web Audio findest, sollte, würde ich sagen, der Safari das auch auf die Watch rüberschubsen können. Aber ja. So gibt es halt eine App, die das vielleicht macht. Okay. Gut, Links und sowas, alles in den Shownotes. Basti.
So, wo wir schon gerade bei dem Thema Uhr sind, möchte ich nur was aufgreifen, was wir letztes Mal schon angerissen haben. Und ich möchte das heute noch als Pick mitnehmen. Und zwar die Garmin Venue. Die habe ich letztes Mal, wie gesagt, habe ich schon angesprochen. Garmin hat hier ihre erste Touchscreen Smart Sportuhr rausgebracht. Und das ist die Venue. Die ist natürlich jetzt, das ist auch mit einem OLED-Display drin, mit Touch drin. Natürlich jetzt in Anbetracht dessen, dass Apple jetzt mit Always On um die Ecke kommt, das können die halt noch nicht. Und theoretisch müssten sie das können, weil die Akkulaufzeit würde sich dann verringern. Aber ist nicht, also finde ich jetzt im Grunde nicht ganz so schlimm. Wünschen würde ich es mir natürlich trotzdem. So, die Venue ist halt eine Sportuhr mit Smartwatch-Funktionalitäten, die ich persönlich halt relativ hübsch finde im Vergleich zur Apple Watch, aber das ist halt auch einfach sehr subjektiv, ob man das, was man jetzt schöner findet und was nicht, ist natürlich weniger eine Smartwatch als die Apple Watch das ist, sondern sie ist halt tatsächlich einfach eine Sportuhr, da ist GPS drin, da ist ein Herzfrequenzsensor drin und so weiter und so fort. Und die kann halt ein bisschen mehr, als das die bisherigen Garmin-Geräte können. Also so grundsätzlich irgendwie, ich möchte laufen gehen und habe eine Uhr, die, oder Fahrradfahren gehen, oder weiß ich nicht was, die mein Herzfrequenz misst und die mein GPS, also mein zurückgelegte Strecke misst, das kann die halt wie jeder andere auch und kann mir Notifications anzeigen und so weiter und so fort. Die Interaktion zum Beispiel mit einer Notification ist hier aber halt eine ganz andere als jetzt zum Beispiel mit meiner Phoenix. Weil du halt nicht mehr Knöpfchen drückst, um durch Menüs zu navigieren, sondern du tippst halt einfach zum Beispiel die Antwort an, die du halt haben möchtest, so wie wir das von der Apple Watch halt auch kennen. Also das ist jetzt nichts irgendwie großartig Überraschendes. Was sie halt dazu kann, wie eine, wie jetzt zum Beispiel eine Phoenix auch, ist, sie hat Speicherplatz für Musik und für Audiobücher hat sie auch. Es gibt bei Audiobüchern keine...
Sogar eine Wassertrink-App für einen Alex. Genau,
die ist auch direkt vorinstalliert. Ist nicht ganz so schön und fancy wie die App, die du das letzte Mal vorgestellt hast, sondern du wählst sie halt aus und drückst halt dann, ich habe getrunken, keine Benachrichtigung und so weiter und so fort. Du kannst halt Musik draufspielen, also wenn du einfach Musik hinüberspielen möchtest, einfach als Dateien. Oder Audiobücher, was auch geht, da machst du das nicht über eine App, wo du auch URLs hinschieben kannst per Sharesheet, sondern per USB-Kabel und dem Rechner. Alternativ nimmst du halt ein Spotify oder ein Amazon Music oder ein Deezer oder ein Runcast oder was auch immer und die laden halt dann direkt die jeweilige Musik runter. Und das geht auch, da ist ein Garmin Pay drin, das heißt, man kann mit der Uhr auch bezahlen. Da ist GPS und GLONASS drin, also da ist so im Großen und Ganzen alles drin, hat halt eine Akkulaufzeit von, also sie geben an bis zu 5 Tagen, realistisch sind es 4 Tage und das Display ist halt viel besser als jedes Display jeder anderen Garmin-Uhr. Das Display ist nicht besser als das Display einer Apple Watch, vermutlich im Gegenteil, aber das Display zum Beispiel meiner Phoenix hat den Vorteil, es ist immer an. Und es braucht ungefähr keinen Strom. Diese Phoenix hält einfach immer und ewig. Also, weiß ich nicht, 12 Tage oder so hält dieser Akku einfach durch. Dafür ist es halt relativ grob. Es hat irgendwie 240x240 Pixel. Das ist relativ wenig. Und wenn überhaupt. Und das hat halt mehr. Der Nachteil ist, jetzt gerade zum Beispiel ist sie halt einfach schwarz. Es ist nach 22 Uhr, da ist es deutlich, da ist sie etwas schwerer aufzuwecken, was ich im Grunde gar nicht ganz gut finde. Insgesamt ist es eine sehr, sehr schöne Uhr. Es ist eine sehr, sehr leichte Uhr. Also gerade im Vergleich zu meiner Phoenix eine sehr, sehr leichte Uhr. Die meisten der Features, die ich an der Phoenix sehr schätze, mitbringt. Und sie kostet ungefähr 350 Euro. Also Straßenpreis 350 Euro. Was ich persönlich okay finde für das, was du bekommst. Wie gesagt, dass es keinen Always-On-Modus gibt, ist ein bisschen schade. Heißt aber nicht, dass sie den natürlich nicht nachbringen können. In den 2,5 Wochen, wo ich diese Uhr jetzt habe, sind, glaube ich, 4 Software-Updates gekommen, weil auch hier diese Software ist natürlich was ganz Neues für Garmin, weil sie halt das normale, ich nenne es jetzt mal Garmin OS haben, das aber halt plötzlich mit Touch umgehen muss und viel mehr Animationen kann, weil sie halt offensichtlich da ein bisschen mehr CPU drin haben als in den bisherigen Uhren und das alles ein bisschen mehr fancy aussieht. Und insgesamt eine schöne Uhr. Ich bin gespannt, ob da noch was kommt, was da noch kommt. Gefällt mir grundsätzlich, also wenn man halt in diesem Garmin-Ökosystem schon ist und man möchte jetzt, also man legt mehr Fokus auf den Sportaspekt als auf den Smart-Aspekt, dann ist das möglicherweise mal eine Uhr, die man sich genauer anschauen sollte. Findet man sicher auch im Retail irgendwo. Der einzige Nachteil, den ich jetzt oder der einzige Vorsicht, den ich jetzt mitgeben möchte. Das ist ja eine Sportuhr. Ich hätte sie gerne zum Laufen getestet. Ich bin momentan aber nicht körperlich in der Lage, laufen zu gehen, weil ich immer noch 2 gebrochene Rippen habe. Deswegen, ich habe einfach mal den Sport-Tracking-Modus mitlaufen lassen, als ich zu Hause auf der Couch lag oder durch die Wohnung gegangen bin. Das funktioniert. Ich behaupte einfach, dass das GPS und GLONASS genauso gut funktioniert wie in jeder anderen Garmin-Uhr, weil sie das einfach können. Das muss ich momentan einfach davon ausgehen. Ich kann es nicht testen. Ich habe das ist ein Testgerät, muss ich nächste Woche zurückschicken. Das heißt, ich kann es jetzt einfach nicht mehr testen und ich muss einfach davon ausgehen. Also ich weiß, dass GPS-Tracking funktioniert, weil das habe ich versucht, aber halt nicht jetzt ich war halt nicht laufen damit oder Fahrradfahren damit. Da gehe ich jetzt einfach von aus, dass das funktioniert. Ja. Das möchte ich nur an der Stelle dazu gesagt haben. Also wenn jetzt morgen rauskommt, die Venue, die kann überhaupt kein GPS. Also sie zeigt zwar, aber geht in Wirklichkeit nicht. Sorry. Genau, das möchte ich an der Stelle nur sagen. Also insgesamt eine sehr schöne Uhr. Sie haben noch ein paar andere neue Funktionen. Also wer einfach sagt, 350 ist mir zu wenig, ich würde gerne 2000 ausgeben, mag Commander kaufen, macht überhaupt keinen Sinn für die meisten Leuten. Für die Leute, aber ey, naja. Also, ja.
Irgendwie nächsten Monat oder in 6 Wochen oder so rollt nochmal so ein GPS 16-Bit-Timer um.
Ah, sehr gut.
Und dann knallt da vielleicht nochmal die eine oder andere Büchse um.
Das ist sehr gut, dass ich das also jetzt heute drüber erzählt habe, weil dann kann ich ja auch nichts dafür.
Ich dachte jetzt eher an deine Zoe oder sowas.
Ach ja, was soll das passieren?
Okay, ach, ja. Gut. Wir linken auch diese Uhr, dann könnt ihr euch die mal anschauen. Wie spielst du denn mit Smartphone und Notification und sowas zusammen? Geht das?
Das geht halt.
Du hast neulich irgendwie in Slack geantwortet mit dem Ding.
Genau. Also das geht natürlich auf dem Android deutlich besser als auf dem iOS. Ich weiß nicht, wie das inzwischen auf dem iOS ist, weil ich es ja einfach damit gerade nicht mehr gepairt habe. Also ich kann auf Notifications antworten, wenn die App das dann unterstützt. Also Slack unterstützt das, alle Messaging-Apps unterstützen es. Ich kann mir predefined Phrases definieren. Also ich kann halt standardmäßig gesagt, kannst du halt ja, nein, ich kann gerade nicht sprechen oder was weiß ich irgendwas oder ich fahre gerade Auto oder weiß ich nicht was, ist halt mit drin. Du kannst dir aber welche hinzufügen und dann kannst du das halt auswählen. Ein reindiktieren geht nicht, weil das Ding hat weder ein Mikrofon noch einen Lautsprecher. Die kann also auch nicht piepsen. Wenn sie dich also wecken möchte, dann vibriert sie nur, was ich grundsätzlich als für die bessere Variante halte, ist wasserdicht und so weiter und so fort. Also das Interagieren mit Notifications ist vorgesehen und funktioniert auch. Und das tut halt.
Gut.
Weiß Bescheid.
Jo, Links kommen in die Shownotes, dann könnt ihr die anklicken und euch das kaufen. Wir haben heute, und wenn ihr noch auf die Wiesen möchtet und hofft, dass ihr irgendwie Tim Cook nochmal trefft, letzte Chance morgen. Vielleicht kommt er nochmal vorbei.
Nee, klar. Ich glaube nicht, dass er irgendwie zurückkommt.
Das ist so, also es gab so eine Klickstrecke auf süddeutsche.de, welche anderen Promis auch noch auf der Wiesen waren.
Oh.
Ein Highlight hat da das nächste gejagt. Bild 2 war Tim Cook, nicht wahr? Also.
Okay. Ja?
Nur Highlights.
Ja, wunderbar.
Okay, dann danke sehr fürs Zuhören. Wir sind nächste Woche wieder da und Leo vermutlich auch. Und Leo hat dann vermutlich sein Paket erhalten.
Eieieiei.
Dass er erst in der Sendung öffnen darf. Aufgemerkt.
Ich bin sehr gespannt.
Ich auch. Bis dann. Servus.
Auf Wiedersehen.
Genau.